Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, bis ihr kotzt. Heute wird gekotzt. Zum 410. Mal kotzt ihr über unseren Podcast oder nach unserem Podcast oder vor unserem Podcast, wir wissen es nicht.
Dabei hat immer noch niemand gekotzt.
Wissen wir nicht.
Okay, berichtet mal.
Berichtet mal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal gekotzt habt nach unseren Rezensionen. Das wäre mal vielleicht interessant.
Ja, ich befürchte, dass die wirklich gekotzt haben, die erreichen wir jetzt wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht, die erreichen wir nicht.
Die haben gekotzt und sind ausgestiegen.
Die sind nicht mehr in unseren Abozahlen mit drin, das glaube ich auch.
Das wäre schön.
Dieser arroganten Berliner unterstütze ich nicht mehr.
Für deabonnieren, weil gekotzt.
Ja, das wäre mal.
So eine Statistik dafür gibt, das wäre doch gut.
Das wäre mal eine coole Review.
Ja.
Wir haben auch, glaube ich, in unseren iTunes-Statistiken haben wir ein oder zwei Leute, die da tatsächlich auf einen Stern geklickt haben. Aber das sind natürlich nicht diejenigen, die den Text geschrieben haben. Da hätte ich ja auch mal gewusst, so, nee, ich kotze so viel über die Rezension von denen. Da wäre mal ein Text interessant gewesen, anstatt nur einen Stern zu drücken.
Wäre voll interessant.
Ja.
Ja, stattdessen gibt's Lobhudelei. Finden wir auch nicht so verkehrt.
Finden wir gut.
Könnt ihr also auch gerne weitermachen.
Aber wir haben auch nichts gegen Kritik aller. Eben. Könnt ihr natürlich auch immer reinschreiben.
Ja, ähnlich konstruktiv darf es dann auch gerne ablaufen. Also wir nehmen da alles.
Wir nehmen alles, ja. Wir sind sehr promiskuitiv unterwegs, was das Feedback unseres Podcasts angeht.
Die Eminems der Podcast-Landschaft, na danke.
Wer noch promiskuitiv unterwegs ist und jeden nimmt, der da gerade um die Ecke kommt, sind die Jungs von Ja, hier Filme. Deswegen darf ich hier erwähnen, dass ich bei denen zu Gast war. In der aktuellen Episode. Und wer das nicht mitbekommen hat, in der Support-Episode habe ich schon erwähnt, dann bitte da nochmal reinschalten. Da ging es um American Psycho und um das Thema Wunderschön, wo jeder seinen Film mitbringen konnte. Und ich habe natürlich über den Caroline Herfurth-Film geredet, weil den habe ich mir natürlich angeguckt. Der
das
hat gut
Thema
ins Thema gepasst.
Wunderschön, ja. Und dann sprecht ihr über American Psycho, ist ja auch interessant.
Das ist ja gut, das ist der Hauptfilm. Der Hauptfilm muss nicht unbedingt zum Thema passen.
Der muss nicht zum Thema passen.
Sondern das Thema ist dann für die jeweiligen eigenen Projekte, die man mitbringt. Aber ich habe häufig das Muster schon durchschaut und so habe ich es auch angewendet. Der guckt dann irgendeine Scheiße und versucht den dann irgendwie in dieses Thema da reinzupressen und sagt dann, so wie die zum Beispiel gesagt hat, er hat halt über, wie ist dieser Film mit Sophie Thatcher, der neue?
Companion?
Companion, genau. Hat dann über Companion geredet, hat gesagt, Sophie Thatcher ist wunderschön. Das ist also Motto erfüllt.
Ja. Hast du gesehen, wie die bei den Globes aufgetreten ist? Also aufgetreten. Ne, die Carpet-Bilder.
Nee, hab
ich bin da neulich auf IMDb irgendwie drauf gelandet, weil da irgendwie poppte was auf und ich so, wer zur Hölle ist das? Und dann habe ich da drauf geklickt und mich dann so ein bisschen durchgeskippt und dann waren die halt alle mit ihren PartnerInnen meistens, ne, auf dem Carpet so. Und Alter, der Typ, mit dem Sophie Thatcher da ist, passt so ins Bild, ey. Das ist so krass, Alter.
Könnte man die bei dir in der Loser-Ballade schreiben, oder?
Emo-Hipster-Pärchen, ey, wenn die beiden siehst, so witzig.
Emo-Hipster-Pärchen, ja.
Ja, aber sowieso so ein paar Outfits, dachte ich mir auch, Alter. Wild, wie immer. Aber klar, so ein Event wird natürlich gerne genutzt, um auch eben so ein bisschen aufzufallen.
Naja, hier Smith Jr. mit einem Haus über dem Kopf ist auf jeden Fall auch eine Ansage. Also, das muss man erstmal bringen. Und dann kam Kanye mit einer nackten Freundin.
Ja.
Also, schon hat keiner mehr den Typen mit dem Haus auf dem Kopf.
Das waren nicht die Globes, ne? War das nicht...
Das waren die Grammys.
Das war bei den Grammys?
Ja, ich glaube,
das waren
die Grammys.
Bei dem Matt Ball oder wie das Ding heißt. Da übertreiben sie dann auch immer alle maßlos mit den Outfits. Mhm. Aber ist auch egal, ich weiß, was du meinst. Und da finde ich auch noch lustig, ich habe das gesehen, ne, wie sie sich dann da noch was zurechtzubbelt, wo ich mir denke, Shorty, du bist eh nackt. Also was zur Hölle, wen interessiert das, ob das jetzt noch weiter unten hängen sollte oder nicht? Alle können durchgucken, ist doch völlig Latte.
Keinen für die Säue.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, und dann ging der klar los mit den Hakenkreuz-Shirts und Co.
Alter.
Das ist ein Typ, Alter. Jetzt hat er sich wirklich komplett ins Aus manövriert.
Ja. Ach so, jetzt erst, ja?
Naja.
Digga, der ist schon lange für mich im Aus, aber mit der Nummer.
Also er macht es einem wirklich schwer, dass man die Musik von dem Künstler trennt, so, was mir immer ganz gut gelingt, aber das ist, das geht schon ins No-Go.
Klar, ja, aber ich finde, der ist auch so ein bisschen Paradebeispiel für Personen, die irgendwann so kippen. Also weil ich habe da so in meinem erweiterten Umfeld in den letzten Jahren kamen dann halt auch immer wieder mal so Leute, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass die anständig ticken und plötzlich kommen die mit Verschwörungsgedöns und so einem Kram an.
Ja, da habe ich auch schon den einen oder anderen kennengelernt.
Also ich glaube eben, jeder hat so seinen privaten Kanye West
Beim Pokern habe ich in Tschechien auch mal irgendwie vor fünf, sechs Jahren habe ich so einen Pfälzer kennengelernt und der ist immer super freundlich und nett gewesen, habe mich mit dem gut verstanden. Mhm. Und dann haut der irgendwann mal so eine AfD-Parolen raus, Alter, und Meinungen, so, wo ich denke, so, Alter, was? Wie tickst du denn? Weißt du, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte. So ein super netter, freundlicher Typ. Und da war ich dann, okay, bleib weg. Mhm. Also das ging dann gar nicht, so was der von sich gibt. So, da dachte ich auch so, Alter, wann ist der denn gekippt?
Ja, aber das, also ist wirklich so ein Phänomen, ne? Das sind Leute, wo man das Gefühl hat, das kann nicht sein, dass die mit solchen Gedanken rumrennen. Plötzlich kommen die dann mit so einem Kram an. Ey, ist
gut,
schlimm.
Es waren zum Glück, also niemand in meinem direkten Freundeskreis, wo ich sage, so mit denen habe ich jetzt mehr zu tun, so, das wäre halt schade, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie so wirklich mein näherer Freundeskreis, mein Classic Dave jetzt da um die Ecke kommt und so eine Kani-Parabel von sich gibt, wäre es schon traurig.
Ja, ja.
Aber trotzdem ist schon immer faszinierend, wie manche Leute ticken und dann, wie du sagst, kippen dann auf einmal. Ist schon, stimmt schon.
Na, ich finde, es zeigt halt auch recht gut, dass dieser Populismus, der halt weltweit jetzt so irgendwie in Mode gekommen ist, dass der eben auch Wirkung zeigt. Hm.
Naja.
Weil machen wir uns nichts vor, ohne Internet wären die Leute nicht
eben
bei so einem Mindset gelandet.
Und das ist ja gerade, die Preisverleihung ist ja so auffallend um jeden Preis, weißt du, und dann wie toppt man sich gegenseitig so auf diesen Events und Veranstaltungen, und das endet halt meistens in eher peinlichen Aktionen. Und
wenn sie sich da auf Outfits beschränken, ist mir das wirklich Latte.
Ja, das stimmt.
Aber wenn es dann auffallend mit so einem schwierigen politischen Mindset ist, ist es echt nochmal eine andere Baustelle.
Ja, auf jeden Fall. Aber es wird halt, also den Personen wird halt eine Plattform gegeben, weißt du, wenn alle Kameras auf den gerichtet sind. Klar. Und das nutzen die halt aus.
Ja, aber das ist halt schon hart missbraucht auch, ne?
Ohne Frage, auf jeden Fall, ja.
Gefährlich.
Sind die Antagonisten und Bösewichte dieser Welt.
Tja.
Die realen.
Man, the Internet is amazing. Literally no downside.
Und ich habe noch einen Bösewicht, der dieser Zeit zum Beispiel in der realen Welt entdeckt. Nämlich Lee Richter.
Oh Gott.
Weil ich habe natürlich, meine Zeit am Pokertisch habe ich natürlich genutzt, weil wir haben es angekündigt, dass wir einen neuen Bewegtbildband aus dem Bash starten. Also wer sich da berufen fühlt und sich messen will mit den ganz großen Podcastern und Podcasterinnen, die dürfen schon mal anfragen, weil es wird einen dritten Bewegtbildband aus dem Bash geben und wir haben ja schon ordentlich aufgerüstet. Und im Zuge dessen, weil wir ja so schlau sind und die Fragen mitgeschrieben haben, damit wir die nicht wiederholen, das haben wir natürlich nicht gemacht und deswegen müssen wir das alles nacharbeiten. Und ich habe meine Zeit am Pokertisch genutzt und habe den kompletten ersten Bewegtbildband aus dem Bash durchgehört.
Okay.
Und habe dann so, meine Notizen habe ich noch schön mitgeschrieben, so welche Fragen wir da gestellt haben, damit wir das nicht wiederholen. Mhm. Und das war ja mal spannend, Alter, was für ein David Darcy des Bewegtbildband aus dem Bash du da warst, Alter. Mit was? Deinen Sticheleien und deinen, du warst ja richtig böse, Alter.
Ein richtig
garstiger Hobbit warst du gewesen, als ich das gehört habe. Weil ich habe einmal an einer Stelle.
Garstiger Hobbit, schön.
An einer Stelle habe ich mal, habe ich irgendwie aus Versehen, also der eine hat irgendwie falsch geantwortet oder wusste die Antwort nicht und dann habe ich aus Versehen geantwortet, obwohl der andere hätte noch die Punkte klauen können. Und dann gab es bei diesem Ping-Pong mal eine Stelle bei Grand Budapest Hotel, wo irgendjemand gesagt hat, Dave Patel. Und ich dachte tatsächlich, dass es auch Dave Patel ist, der da mitgespielt hat. Und dann habt ihr gesagt, ja, ist richtig. Und du hast dich so erzürnt darüber, dass du noch 20 Minuten später, nachdem schon andere Fragen gestellt worden sind, ich glaube immer noch nicht, dass du da auf diesen Zug aufgesprungen bist. Dave Patel. Und da, wo ich aus Versehen diese Antwort ausgeplaudert habe, danach hast du noch 20 Minuten gestichelt und hast bei jeder Frage gesagt, vielleicht willst du ja hier noch ein paar Punkte verschenken oder so, oder wenn du die Frage stellst oder so. Und dann, das Geile ist, dann ist dir das auch passiert. Dann hast du eine Frage, dann hätte der andere die Frage übernehmen können und du hast dann einfach die Antwort rausgehauen und hast gesagt, so, ja, der hat noch dem und dem Film mitgespielt und so. Und ich gesagt, ey Digga, der andere kann noch Filme ergänzen und so. Das wurde dann so runtergelächelt. Das hast du nie wieder erwähnt, so. Das war dann cool so. Bei mir hast du eine halbe Stunde drauf rumgehakt. Ich so, Alter, dieser garstige Lee, Alter.
Der garstige Lee.
Fand ich schon witzig.
Ja, sorry.
That doesn't seem very professional.
Ja, evil war das, evil.
Ja, ich habe ja.
Jetzt bin ich ein bisschen traumatisiert vom Bash. So, bis jetzt hatte ich Bock, aber jetzt denke ich so: Ach du Scheiße, Alter.
Da kommt wieder was auf dich zu, meinst du?
Krieg ich wieder Schläge vom Papa.
Ja. Ja. Kann passieren. Ich werde mir Mühe geben, also das nicht zu tun, natürlich.
Du bist ja allgemein vom Mindset ein bisschen gechillter geworden.
Oder?
Das war ja noch deine wilde Zeit, wo ich hier Prügel gekriegt habe, links und rechts. bist ein bisschen altersmilde geworden vom.
That was dramatic.
Also wirklich.
Dramatic.
Richtig dramatic. Ja, gucken wir mal, ob das heute auch dramatic wird.
Wir gucken mal.
Wir haben ja ein bisschen was vor.
Ja, wir haben ein bisschen was vor, deswegen werden wir gleich einsteigen, aber einen administrativen Punkt haben wir noch vor uns, weil es ist die letzte Episode des Monats und wir ziehen zwei Lose für März.
Stimmt.
Weil, diesmal habe ich mal dran gedacht. Und wer zieht für wen? Du hast ja noch dein Los, hast du noch offen, wa? Für Erik.
Bringe ich heute.
Bringst du heute?
Ja. Cool.
Da würde er sich freuen, ja, dass der noch reinkommt.
Ich gerade noch untergebracht.
Ordentlich, ordentlich. Dann on time diesmal.
Ja.
Und ich habe ja meinen auch schon gebracht. Die Stadt der Blinden in der Supporter-Episode aus meinem Poker-Exil.
Mhm.
Und jetzt zwei frische Lose für die Supporterschaft. Wer soll für wen ziehen?
Zieh mal für mich.
Wollte ich auch sagen, dass du mal für mich ziehst.
Sicher?
Schön.
Sind wir einer Meinung. Sehr gut.
Passiert nicht oft. So, ich habe ein Los. Ich reiche dir die Trommel, auch wenn es vielleicht eine Karteileiche ist, dann muss ich nochmal zurückreichen. Und gucken, wen wir hier glücklich stellen. Du darfst einen Film für Finn gucken.
Okay, cool. Der hat ja eine ganz gute Quote.
Finn hat eine ganz gute Quote. Ich habe auch das Gefühl, dass Finns Lose immer bei dir landen irgendwie. Gefühlt.
Stimmt, ja.
Vengeance heißt der Film. Hier steht kein Jahr. Muss ich mal nochmal recherchieren, ob es da mehrere gibt mit
also
dem Titel.
Also es kann doch nicht nur einen Film mit dem Titel Vengeance geben.
Ja, ich habe das irgendwann mal so gemacht, dass ich das Jahr mal dazu geschrieben habe. Aber ja. Bei den älteren Losen habe ich das Jahr nicht dazu geschrieben. Aber vielleicht steht ja eine Tabelle mit ja.
Okay. Du hast einen Los von Robzi erwischt. The Kid.
Robzi, The Kid? Ist ja. Der mit Bruce Willis?
Ja, denke ich schon. 1990 müsste hinkommen.
Ja, das haut hin. Das
den habe ich ja noch nie gesehen, ne?
Den hast du noch nie gesehen?
Nee, das sah immer so cheesy aus und irgendwie dachte ich...
Ich kenne den ja.
Ach so. Sollen wir da vielleicht tauschen?
Ich weiß nicht, was Vengeance ist, aber wenn du tauschen willst, tauschen wir, weil ich kenne The Kid.
Ich müsste natürlich erstmal wissen, was Vengeance ist.
Nee, so läuft das nicht beim Pokern.
Ja, ich kann dir höchstens anbieten, dass ich da vielleicht mitgucke.
Ein bisschen lame hier.
Warum denn?
Was habe ich denn davon, dass du mitguckst?
Na, dass ich ihn dann auch gesehen habe.
Ja gut, aber das...
Du willst dich jetzt wieder drücken um diesen Film, so.
Nee, ich... Liebe den.
Na also.
Das ist mein Lieblingsfilm der 90er Jahre.
Na dann, guckst du ihn.
Der ist besser als Jurassic Park.
Ja, läuft. Wunderbar. Na dann, Finn und Robzi.
Ja, also 7,22 kann ich noch dazu schreiben auf das Los, aber aus welchem Jahr genau der Film ist, müssen wir mal nochmal recherchieren. Dann scroll ich mal bei Patreon oder beziehungsweise bei Steady in den Monat zurück und guck mal, aus welchem Jahr der ist und so, dass du da nicht den falschen guckst.
Ja, das wäre gut.
Ja, Finn und Robzi, Glückwunsch. The Kid und Vengeance ist dann die Rezension. Februar 24, also genau vor einem Jahr, hat er The Kid reingeschmissen. Cool.
Verrückt.
Glückwunsch an euch beide. So, jetzt geht es aber um einen anderen Supporter.
Nämlich?
Nämlich Tintifax. Mit dem fangen wir an, haben wir gesagt.
Ja.
Und der hat einen Western in den Ring geworfen aus dem Jahr 1957. Um Kopf und Kragen heißt er auf Deutsch. The Tall T. Steht das The Tall T etwa für Tintifax? Bist du groß? Ich weiß nicht, wie groß du bist. Sag mal.
Das war das Gesicht mal in die Welt setzen, ja.
Ja,
ja stimmt, das wäre natürlich cool.
In meiner Vorstellung ist er jetzt 2,5 Meter groß.
Tintifax in seinem Umfeld Tall T genannt wird.
Cooler Spitzname auf jeden
Fall. Eigentlich schon, ja. Ne? Ja. So, ich habe mir natürlich auch hier für dich Punkte notiert.
Mhm.
8.
8 Punkte, okay.
Oh ja.
Bei dir bin ich bei einer 7. Mhm.
Siehst mich hier immer schlechter als dich. Das ist interesting. Oder als ich dich sehe, so.
Manchmal ja, manchmal nein. Irgendwie, keine Ahnung. Das hast ja so ein Mindset, wenn du einen Film guckst und überlegst ja, wo dein Podcast-Partner denn hier gelandet sein kann und weiß nicht,
naja.
Ob du den so siehst wie ich, diesen Film. Ich bin gespannt.
Manchmal ist es dann das hier.
Dachte so Nanu?
Manchmal ist es Nanu, ja.
Nanu?
Wer sagt sowas? Das war echt ein geiles Statement von dir.
Ohne Witz, Alter, wer sagt das? Das ist so geil.
Haben wir ja gemerkt.
Naja, eben, deswegen musste ich samplen, weil ich kenne niemanden, der das benutzt.
Tja, die Leute aus dem Norden benutzen das.
Der ist schön.
Cool, ja, dann reden wir doch jetzt über The Tall T, alias um Kopf und Kragen von Regisseur Bud Boetcher. 47 Regie-Credits, tatsächlich auch einige Western dabei, aber als Autor hat er einen Western gemacht, den ich tatsächlich recht namhaft finde, nämlich Ein Fressen für die Geier. Hat er das Drehbuch geschrieben hier mit Clint Eastwood, das Ding.
Okay, den kenne ich nicht.
Ansonsten seine eigene Filmografie nicht ganz so viel, was ich kenne.
Aber war mal Oscar nominiert, ne? Für Bullfighter and the Lady, den der, glaube ich, dann auch geschrieben hat. Aber heißt der, ich wollte jetzt gerade nochmal nachgucken, ob der Böttcher oder Bötticher heißt.
Ja, Böttcher, Bötticher.
Also eben, aussprechen werden sie es ja wahrscheinlich eh wieder ganz anders. Aber, nee, Bötticher, also da ist noch ein I drin.
Mhm.
Ja, 47 Credits. Geschrieben hat das Bert Kenny und Elmore Leonard, der wiederum eine Menge großer Credits in seiner Filmografie, 46 Credits, und das sind dann immer Stoffe, die, also wo er nicht das Drehbuch geschrieben hat, so zumindest habe ich das recherchiert, sondern er hat meistens die Buchvorlage dann eben dafür geliefert, und dabei sind aber halt Filme wie Jackie Brown und Get Shorty und Out of Sight rausgekommen, und Justified, die Serie, basiert ja auch auf einer Geschichte von ihm.
Krass.
Deswegen also schon echt große und gute Sachen.
Mhm.
Ja, so wie diese Geschichte, die offenbar eben auch auf einem Roman von ihm basiert. The Tall T. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu blicken, was der Name, also warum der Film so heißt.
Mhm. Ich auch.
So hundertprozentig erschließt sich mir das immer noch nicht, aber ist ja eigentlich auch Latte. Aber das ist jetzt wieder mal was, wo ich verstehe, dass sie auf Deutsch einen anderen Titel gewählt haben, auch wenn ich den ziemlich generisch oder random finde.
Der wirkt schon ein bisschen random, dieser Titel, ja.
No.
Ja, da wurden ja die Western der damaligen Zeit wurden ja auch gern mal so nach irgendwelchen Flüssen oder Gegenden benannt.
Mhm.
Rio Bravo und Co. Und
naja, stimmt.
Da ist man dann auf so eine Titel zugegriffen, um Kopf und Kragen. Das hätte auch, ja, hätte auch ein Krimi sein können oder sonst was. Kann man jetzt, klingt nicht nach einem Western. Aber gut, gucken wir mal.
No.
Randolph Scott spielt hier die Hauptrolle. Das, Pat Brennan hat sehr, sehr viele Western in seiner Filmografie, aber hat sicher nicht den Popularitätsstandard, Status eines John Wayne oder Co. oder Gary Cooper oder so, die ja auch im Western-Genre sehr groß waren.
Hm.
Sondern ist eher so einer, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
Aber den haben wir ja demnächst nochmal, ne? Weil Ride the High Country,
stimmt,
ist ein Western, der uns auch aufgetragen wurde.
Für nächsten Monat, genau, der ist dann da am Start.
Und da ist er dann Sacramento auch wieder dabei.
Ja. Richtig.
Ja, aber eine Menge gemacht. 108 Credits. Mhm. Und irgendwie finde ich so eine Fresse, die so krass in das alte Hollywood passt und eben in diese Western-Zeit.
Ja, voll.
Naja, und er spielt eben Pat Brennan, der zu Beginn des Films bei einer Wette sein Pferd verliert.
Mhm.
Und dann versucht er zurückzulaufen und kommt eine Postkutsche vorbei, der, wo er mitfahren kann. Und in dieser Postkutsche ist jetzt das frisch verheiratete Paar, Willard und Doretta Mims. Und die sind in den Flitterwochen und wollen natürlich an einer anderen Destination ankommen. Unterwegs schnappen sie jetzt hier den Pat Brennan auf und an der nächsten Station werden sie überfallen. Da kommt dann so ein Trio von Banditen, die sie jetzt bedrohen. Und weil die davon ausgegangen sind, dass das die reguläre Postkutsche ist, die da langfährt.
Mhm.
Jetzt war die aber eben extra angemietet, weil die halt auf ihrer, in ihren Flitterwochen sind. Und er deswegen nicht mit dem anderen Gesocks fahren wollte. Und jetzt haben sie da eine private Postkutsche angemietet. Und deswegen gehen die Räuber davon aus, dass das halt die Kutsche ist, die jetzt normal da langfährt, und wollen deswegen die Leute ausrauben. Und dann haben die aber nicht wirklich viel.
Ist ja auch geil, wie der wieselige Ehemann sich dann da rauswinden will und sagt so, die reguläre Postkutsche kommt doch in anderthalb Stunden und so weiter. Genau. Wartet doch einfach auf die und lasst uns in Ruhe. Genau.
Das ist auch so geil.
Nice Angebot.
Ja, ja, der ist sowieso also ziemlich feige unterwegs und deswegen dauert es dann auch nicht lang, bis er den Verbrechern erzählt, wie es um seine Frau bestellt ist. Die ist nämlich die Tochter eines sehr reichen, was hat der, Kupferminen. Der Vater, und da ein ziemliches Imperium und deswegen steinreich. Und dann bietet er halt knallhart an, hey, ihr könntet doch Lösegeld fordern für meine Frau.
Er macht die besten Angebote.
Alter, was ein Typ, ey. Ja, und natürlich ist da unser Pat Brennan, der mit dem guten Herz und der sehr integer unterwegs ist, der das natürlich auch aufs Härteste verurteilt. Ja, aber dann haben wir eben die Situation, dass die da gehalten werden. Geht es natürlich darum, da irgendwie rauszukommen. Wobei, jetzt sind wir schon relativ weit im Film, aber der Film geht eh nicht lange, es ist eine Stunde 18 insgesamt.
Mhm.
Ist also ein sehr knappes Ding. Aber dicht erzählt, also notgedrungen durch die Laufzeit.
Ja. Wie fandst du es?
Mhm. ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe jetzt wirklich nicht so beim Gucken dann so durchgehend gedacht, boah, ist das geil. Ich gab so einzelne Elemente, die ich voll cool finde, aber dann gibt es auch wiederum Elemente, die ich halt voll Klischee und sehr zur Zeit passend finde. Dieses ganze Damsel in Distress Ding, ne, also wie das halt wieder aufgezogen ist, das Frauenbild, logisch, ist durch die Zeit auch irgendwo vorgegeben, aber ich finde, das haben halt schon so klassische Studiofilme aus der Zeit, das hast du halt hundertfach gesehen, wie sich irgendein Held dann für irgendeine Lady einsetzt und dabei recht selbstlos agiert und so. Also diese Sorte Held, finde ich, wurde halt schon recht oft erzählt, aber ich finde, er hat eben auch ein paar Facetten, die ziemlich untypisch sind für diese Heldennummer.
Mhm.
Und das macht den Film dann doch recht interessant, finde ich. Und die Nummer kriegt auch nochmal ordentlich mehr Qualität in dem Moment, wo dann Richard Boones Figur eben in Erscheinung tritt und wir öfter mal Dialoge haben zwischen Pat Brennan und Frank Usher, wie seine Figur heißt, weil die sind alle super. Also die beiden Szenen, wo die beiden einfach miteinander reden, die schocken tierisch. Also weil die einfach beides sehr kernige Typen sind und das auch so Unterhaltungen sind, wo man merkt, die stehen gerade auf der anderen, auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes und trotzdem respektieren sie sich irgendwie auf einer sehr besonderen Ebene oder haben eine Menge Respekt füreinander übrig. Und irgendwie mögen sie sich auch, ne? Also es ist ein bisschen weird, aber ja, irgendwie funktioniert die Chemie total gut und das sind wirklich spannende Szenen, obwohl da nicht jetzt groß Action ist oder so, aber allein diese Dialogszenen sind dann doch echt ganz cool.
Naja, auch eine Szene, die kurz vorm Nachspann stattfindet, wo es einen Konflikt zwischen diesen beiden gibt und so weiter, sagt ja schon darüber hinaus, was für einen Status der bei ihm hat, weißt du, also dass sie sich gegenseitig respektieren und was für ein, dass sie sich jetzt nicht scheiße finden, definitiv.
Ja. Ja, und dadurch, das ist ja eh wahnsinnig kurzweilig. Aber dadurch war ich so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil ich das halt auf der einen Seite eben hatte das so ein paar Elemente, die ich Mörder innovativ finde für die Zeit, aber auf der anderen Seite macht er dann schon auch halt sehr viel, was halt für die Zeit einigermaßen generisch ist.
Mhm.
Wie siehst du das?
Überraschend ungenerisch tatsächlich, wie ich diesen Film hier finde. Weil ich habe mich tatsächlich anfangs gefragt, als ich mir diesen Film angeguckt habe und so in 20 Minuten, du hast dieses super strahlende Technicolor, weißt du, der damaligen Zeit. Du hast diesen glatten, guten amerikanischen Cowboy in der Rolle von Randolph Scott als Pat Brennan.
Aber das ist es doch. Er wird halt ziemlich glatt etabliert.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Das Ding mit dem Jungen. Natürlich nimmt er sich noch die Zeit, dem das zu kaufen und so, weißt du. So
richtig. Der besucht einen Freund und seinen Sohn. Der Sohn will halt Süßigkeiten mitgebracht haben, sagt er, mach da. Aber es ist alles total ausgelassen, weißt du. Diese Geschichte beim Rodeo, wo er auf die Fresse fällt, weiß es alles so ein bisschen haha und lachen und ausgelassen, ja, und Scherze
das
machen
halt
und so.
Auch so dieses Feelgood-Gedöns aus der Zeit, das ist, finde ich, halt alles recht generisch.
Aber was du jetzt nicht erwähnt hast, weil das ist ja die komplette Intro, die 20 Minuten des Films, wo ich auch denke, okay, es ist ein recht generischer Western, und ich habe mich gefragt, warum Tintifax, der ehemalige Punkmusiker, diesen Film hier in den Ring wirft. Jemand, der uns irgendwie nackt aufgetragen hat und Strangler vs. Strangler. Diesen glatten US-Western. Und dann nach circa 30 Minuten habe ich es kapiert. Weil, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ich jetzt erwähne, was die gemacht haben, also womit der Film letztendlich einsteigt. Aber es ist auf jeden Fall eine komplett konträre Aktion, die das Trio dann irgendwie gemacht hat, die dann komplett die Tonalität des Films kippt, wo halt nicht mehr haha und alles lustig ist, sondern wo es halt wirklich düster wird, weil hier geht es um ein Kind.
Mhm.
Und diese Kutsche, das hat mich halt so stark an so ein Home-Invasion-Szenario erinnert, wo es ja, ich werde jetzt nicht erwähnen, welcher Film es ist.
Ist so.
Genau.
Ja, ja.
Ich werde da nicht erwähnen, welcher Film es ist, aber es hieß dann am Ende so, ja, warum habt ihr ausgerechnet unsere Familie ausgewählt? Und diejenigen, die da die ganze Zeit die Familie terrorisiert haben, haben dann gesagt, ja, bei euch ist halt Licht angewiesen, so, weißt du? Da hat er Licht gebrannt, so. Nichts Besonderes, vielleicht wären wir auch woanders gewesen. Und so ist auch so, zufällig kommen die ins Visier dieser Bad Guys. Und dann wird's ja eine Geiselnahme, Alter.
Mhm.
Und ich habe in einem Western irgendwie so ein Geiselnahmeszenario, kann ich mich nicht erinnern, dass das wirklich über den kompletten Film irgendwie auserzählt worden ist. Gut. Also klar, wurde einer mal verhaftet und dann aus dem Knast ausgebrochen.
Ja, wobei wir sind, also ich glaube, selbst in dem Moment, wo die auftauchen, sind wir schon weit über die Hälfte des Films. Mhm. Ne? Also das, deswegen, also jetzt ist nicht so, als hätten wir wirklich den ganzen Film über eine Geiselnahme. Sonst würde Attica auch dazu zählen.
Ja, aber schon die zweite Hälfte würde ich schon darunter zählen. Also da sind ja schon in der Gewalt dieser Bad Guys.
Ja, ja, ja.
Und zwei von denen kriegen zumindest ein bisschen Background. Und besonders das, was du erwähnt hast, die Chemie zwischen dem Anführer und zwischen unserem vermeintlichen Helden, der tatsächlich ein paar ambivalente Seiten an sich hat. Also gerade so, wie er mit der Frau umgeht, weißt du, sie ja auch küsst zum Beispiel ohne ihr Einverständnis und so. Das sind schon alles Momente, die nicht mehr so als strahlenden Helden dastehen lassen.
Ach, aber gerade diese Art von Übergriffigkeit ist eben genau das alte Hollywood. Dieses, du musst sie nur so und so anfassen, dann will sie das doch. Das ist natürlich, genau dieses Rollenbild haben wir jahrzehntelang gesehen, Alter.
Ja, ja.
Aber er sie packt und einfach dann umdreht und dann schmilzt sie förmlich dahin, weil diese Berührung halt schon jegliche Eintrittskarte rechtfertigt. So, Digga.
Ich finde aber trotzdem, dass er in einigen Momenten eben nicht dieser strahlende Held ist und eben sich unterscheidet von diesen normalen Technicolor-Cowboy-Helden wie sonst. Also jetzt nicht nur dieser Moment.
Tut er auch, ja, aber nicht in diesen Momenten, finde ich.
Er schießt jemanden in den Rücken, ist zum Beispiel auch noch so ein Ding. Oder er, weißt du, er reagiert in manchen Momenten so, als wenn er gar keinen Bock hat, da zu sein, aber als wenn es natürlich seine Pflicht ist, als guter Bürger, dass er jetzt hier eingreifen muss und als wenn er irgendwas sagen muss. So. Er wirkt auf mich halt oft nicht wie dieser Held, wie er etabliert worden ist am Anfang, sondern eher wie einer, der zufällig an diesem Ort ist und dann machen muss, was er machen muss.
Ja, aber natürlich hat er den moralischen Kompass von diesen ganzen Klischeehelden.
Das sieht zumindest danach aus, dass wenn er den hat. Aber ich hatte das Gefühl, das geht ein bisschen tiefer.
Na, okay. Also wie gesagt, ich finde er hat ja ein paar Facetten, die ihn eben, die abweichen von diesem klassischen Held. Aber ich finde eben gerade im Umgang mit ihr und so ist das schon... habe ich das schon eher ein bisschen als Klischee empfunden.
Okay. Einer der drei in dem Trio ist übrigens Henry Silver, der prädestiniert war für Antagonistenrollen. Also der hat ja später noch irgendwie, selbst im Belmondo-Film hat er irgendwie schon mal den Bösewicht gespielt. Mm. Und
das ist ja auch Chink, ne?
Ist ja auch eine Fresse, die man kennt. Das ist Chink, richtig. Ja. Und das ist halt ein Psycho. Der ist halt unbarmherzig und super brutal und ist halt für die Drecksarbeit zuständig und würde am liebsten jeden umbringen, um alle Zeugen zu beseitigen, die es gibt. Also der ist da auch noch mit drin. Das heißt, es geht sogar so ein bisschen um die Chemie zwischen diesen, die Konstellation, die Chemie zwischen diesen drei Ganoven. Also es steckt mehr in den Western, als es erstmal anmuten mag, finde ich. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Ja, und insofern finde ich schon, dass er sich unterscheidet von so einem üblichen Hollywood-Western. Also
tut er auch.
Ich bin ein Fan. Hat mir dann doch gut gefallen, nachdem ich am Anfang dachte, es wäre generisch und dann überrascht wurde, dass er doch nicht so generisch ist, wie ich auf den ersten Blick dachte.
Ja, aber jetzt guck mal, du hast hier eine Filmlänge von einer Stunde 18 und wenn du sagst, die ersten 20, 30 Minuten dachtest du, es wäre generisch und dann kippt es irgendwann, dann hast du halt trotzdem die Hälfte des Films generisch gehabt. Also ich finde, so in der Gewichtung macht er halt dann doch relativ viel generisch, aber er hat auf jeden Fall eben ein paar sehr interessante Facetten, die es überhaupt nicht sind und das macht den wahrscheinlich sehr sehenswert.
Ja, aber das fandst du doch bei One Cut of the Dead zum Beispiel auch gut, dass die erstmal 20 Minuten, 30 Minuten, dass du denkst, du bist in einem billigen Slasher und dann kippt der Film und dann ist plötzlich was ganz anderes.
Ja, nur dass der dann halt noch eben eine Stunde geht und wir einen Großteil des Films den Rest haben und halt eine generische Einleitung und ich finde, hier geht das halt ein bisschen weiter.
Aber wir haben 1957 und ein Western.
Ich sag auch, ich erkenne das ja alles an.
Okay. Cool. Also, guter Western, definitiv.
Ach, guck mal. Ich habe gerade die Seite auf IMDb aufgerufen und da läuft dann parallel der Trailer dazu. Mhm. Und dann steht The Tall T und dann packen die drunter in Klammern The T is for Terror.
Ah.
Das muss man ja auch wissen, weil ich hätte es jetzt hier mit dem 1040 genau in Verbindung gebracht.
Naja gut, das T is for Terror könnte natürlich auch so der Werbeslogan sein von dem Plakat. Und die, also der Titel kann sich ja trotzdem auf die Ranch beziehen.
Wahrscheinlich, ja. Aber war das nicht auch, auf Letterboxd hast du doch auch die Tagline Todd, Torrid, Tremendous, T is for Terror. Ja. Mhm. Hm. Ja, kann man offenbar auslegen, wie man möchte.
Wir als BBB mögen diese Abkürzung nicht.
Naja, weil ursprünglich, also das Buch hieß ja The Captives im Ursprung und so war auch der Arbeitstitel, während es gefilmt wurde. Und dann in der zwischenzeitlich kurz The Tall Rider. Und dann haben sie erst kurz vor Release das Ding auf The Tall T geändert.
Mhm.
Ja. Um Kopf und Kragen auf Deutsch. Um Kopf und Kragen klingt halt leider nicht speziell genug, ne, dass man sich das irgendwie groß merken könnte.
Könnte halt auch eine Comedy sein oder weiß ich was für ein Genre. Also das ist auch so. Ja, und ist speziell genug, um Kopf und Kragen, ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Da hätte man sich auf jeden Fall einen intelligenteren Titel ausdenken können.
Ja.
Ja, das große T macht auch keinen Sinn, aber trotzdem.
Ja.
Naja, okay.
Okay, hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Dann Punkte.
Ja. 7,3 auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Letterboxd 3,8.
Ja, von mir eine 8. Goldrichtig.
Sehr schön. Ich bin mal 6,5.
6,5 nur?
Nur?
Wow.
Was denn? Du hast mich auf eine 7 getippt, Digga.
Skandalös.
Das ist einen halben Punkt daneben, was willst du denn?
Na, eine Nullrunde natürlich, was ist das für eine Frage, Alter?
Okay. Ja, ich glaube, das ist eben jetzt auch wieder das Ding, 7 wäre natürlich auch fein. Das ist halt auf jeden Fall in dem Bereich.
Dann gib doch eine 7.
Wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist.
Damit kriegst du die nicht hinter dem Ofen.
Nee, echt nicht. Was passt jetzt in den Film? Kuratz, ja, ja. So, jetzt so. Darfst du aber erstmal.
Ja, eigenes Projekt.
Mhm.
Dann werde ich mal deine fancy Oscar-Serie konterkarikieren mit einem Film.
Karikieren, Alter.
Und haben wir hier leichte Kost mitgebracht. Der Film aus Mayhem ist aus dem Jahr 2017. Ist ein 18er Film und ist ein Genrefilm von Joe Lynch. Von dem kennt ihr vielleicht den Film Chillerama. Drehbuchautor Matthias Caruso, auch jemand, der in Genrekreisen eventuell ein Begriff ist, weil er The Dollmaker auch gemacht hat. Also alles so. Genre-Kino. Und am Anfang wird die Prämisse erklärt, nämlich, dass ein Virus gerade ausbricht, das ID7-Virus, wie es heißt. Und das schließt so ein bisschen die menschlichen Gene aus oder beziehungsweise verstärkt die menschlichen Gene, die so bestimmte Triebe oder Aggressionen erhöhen.
Mhm.
Das heißt, alles, was du so als menschlichen Anstand hast, dich zu benehmen oder dich in der U-Bahn nackt auszuziehen, das wird praktisch ausgeschaltet. Dieses, wenn du horny bist, halt in der Öffentlichkeit vögeln und dann mal drauf scheißen und so weiter, ob da welche zugucken, das wird halt verstärkt durch dieses Virus.
Also die Hemmungen werden ausgeschaltet?
Die Hemmungen werden ausgeschaltet. Du okay. hast nicht mehr dieses menschliche Benehmen, weißt du so, was du vorher hattest oder dass du dich halt in bestimmte Regeln befolgst, sondern du läufst halt Amok. Dieses Mayhem bricht halt aus.
Okay.
Und die Infizierten dieses Virus werden Red Eyes genannt, weil die haben nur ein rot blutend erlaufendes Auge.
Mhm.
Und dann passiert der erste Mord, wo die sich halt in so einem Office halt irgendwie wieder gegenseitig an die Gurgel gehen und prügeln, was normal ist in diesem Befall. Und dieser Mörder wird freigesprochen, weil er nämlich unter Einfluss des Virus diesen Mord begangen hat und dann nicht mehr Herr seiner Sinne war. Mhm. Und die Anwaltskanzlei, die ihn rausgeboxt hat, die ist der Schauplatz des Films. Und hier arbeitet Derek, den wir so kurz in so einer Montage am Anfang sehen, wie der am ersten Tag super motiviert da ankommt und dann nach 5 Monaten komplett irgendwie ein Schatten seiner selbst ist. Und der wird gespielt von Steven Yeun, der ja schon Erfahrung hat mit aggressiven Wesen in seiner Karriere. Dann gibt es eine kurze Einleitung, wie er da arbeitet. Er wird geframed von der Chefetage. Man macht ihn zu einem Schuldigen in einer Geschichte, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen will. Auf jeden Fall verliert er seinen Job.
Okay.
Und soll... kriegt Boxen in die Hand gedrückt und dann heißt es, pack hier dein Hab und Gut rein und dann wirst du von der Security rausbegleitet. Du bist entlassen.
Mhm.
Dann sehen wir, wie das Virus in diesem kompletten Bürogebäude verbreitet wird. Nämlich durch Berührung, durch irgendwelche Akten, durch die Klimaanlage, durch Anhusten wird das nochmal so grafisch dargestellt, dass dieses Virus gerade in dem Gebäude ausbricht. Und das bekommt auch die Behörden bekommen davon Wind und die Polizei riegelt das komplette Gebäude ab. Und stellt es 8 Stunden unter Quarantäne. Die blasen nämlich so ein Antigift da rein und bis sich das verbreitet hat, müssen die halt 8 Stunden in diesem Gebäude sitzen und keiner wird reingelassen und keiner wird rausgelassen.
Ach, okay. Also das heißt, es gibt schon ein Gegenmittel und in der Welt ist die Regierung auf sowas vorbereitet.
Richtig, die Regierung ist darauf vorbereitet, aber die wollen natürlich nicht, dass sich das Ganze verbreitet. Das heißt auch irgendwie, dass 80% der Fälle ist irgendwie in Amerika.
Mhm.
Und die konnten das noch relativ gut eindämmen und indem die schnell reagiert haben auf so eine Fälle.
Okay.
So, jetzt sind die alle in diesem Gebäude. Unser Kumpel Derek kommt natürlich auch nicht raus aus dem Gebäude, weil kurz vorm Eingang sehen die, dass da draußen irgendwie bewaffnete Typen stehen. Alles ist abgeriegelt und niemand kommt rein und niemand kommt raus.
Mhm.
Und jetzt geht besagtes Mayhem los, weil alle sind befallen. Und Derek teamt sich zusammen mit einer Anwältin, Melanie, mit der er vorher eigentlich eher noch ein Streitgespräch hatte. Die wird gespielt von Samara Weaving. Und die, trotz ihrer zierlichen Optik, wissen wir ja oft in Filmen, ist ja recht brachial unterwegs. Und hier macht sie dasselbe.
Okay, cool.
Und die räumen dann auf mit dem Ziel, Endgegner, der schmierige Chef und seine Lakaien in der obersten Etage, wo halt nicht jeder reinkommt, weil es gibt einen Fahrstuhl mit einem Zugangscode.
Aber was wir am Anfang mitbekommen. Moment mal. Die räumen auf, heißt, die sind selber auch befallen von dem Virus?
Ja.
Okay.
Alle sind befallen.
Ach, alle?
Also niemand aus diesem Gebäude ist irgendwie immun oder ist irgendwie nicht befallen.
Ah, okay.
Alle haben dieses rote Auge, inklusive die beiden.
Okay.
Und es gibt einen Fahrstuhl, der so in die Chefetage führt, weißt du, wo es halt irgendwie, wo halt die bösen Strippenzieher sitzen, die natürlich auch seinen Job auf dem Gewissen haben. Mhm. Das sind natürlich die Antagonisten des Szenarios.
Ah, okay.
Und das ist schon ganz interessant, weil diese Stimme im Fahrstuhl gibt dir einen Code. Du musst diesen Zahlencode eingeben und dann darfst du erst mit dem Fahrstuhl in eine bestimmte Etage und dann darfst du höher und so. Mhm. Und am Anfang sagt er ihm ganz normal diesen Zahlencode, aber wo dieses Virus ausgebrochen ist, sagt er ihm halt den Code und sagt so, Dickhead. Weißt du, beschimpft ihn halt auch noch, nachdem er ihm den Code gesagt hat über das Telefon. Und du weißt dann, okay, also alle sind befallen.
Mhm. Das klingt eigentlich recht spaßig.
Eigentlich ist es auch spaßig. Also die Prämisse ist dieses aggressive Virus. Und du siehst halt überall im Hintergrund, dass das komplette Chaos ausbricht. Alle prügeln sich. Du siehst im Hintergrund irgendeinen so Typen, der irgendwie eine Braut von hinten nimmt. Weißt du, irgendeine Sekretärin. Aber
ich hätte jetzt auch erwartet, dass es in so einem Szenario eine Menge aggressiven Sex gibt.
Ja, ja, du hast auch so ein Crank-Szenario natürlich. Aber du hast auch so Sachen, die total albern sind. So, weißt du? Also wahrscheinlich meinte der Regisseur dann so, jetzt dreht mal komplett durch. Da ist halt eine Szene, da steht halt eine hinten und holt aus dem Papierkorb immer so diese Papierknäuel raus, weißt du, und schmeißt die dann so auf den Schreibtisch, so völlig random, so, weißt du, wo ich denke,
okay,
was ist da jetzt?
Eskalation.
Aggressives Verhalten, ja. Das ist die absolute Eskalation, ja. Aber es wird dann auch recht blutig und wenn Samara Weaving draufsteht, dann kriegt man auch das, was man hier erwartet. Hier hat sie halt eine sehr, sehr frühe Rolle von sich, aber sie macht genau das, also sie...
Ja, cool.
Das ist die Tonalität und das Tempo und das Feel von ganz Kembo. Wo sie auch schon mitspielt,
ja.
Aber nicht ganz so gut. Also ist auf jeden Fall der bessere Film. Weil, also es ist so inkonsequent eigentlich umgesetzt, weil das Problem ist, dieses aggressive Virus wird freigesetzt, was ja eine coole Prämisse ist, aber alle sind befallen, aber nicht alle reagieren gleich. Weil das Problem ist, Samara Weaving und, und Steven Yeun zum Beispiel untereinander, die gehen sich nicht an die Gurgel. Und die Chefetage sitzt zum Beispiel auch komplett ruhig so oben in dieser Chefetage, machen ihren Plan. Und die sind dann wie eine Gang, die sich irgendwie nicht gegenseitig anfallen.
Du meinst, es ist eigentlich zu viel Bewusstsein involviert.
Das ist viel zu viel Bewusstsein. Und andere sind so völlig hirnlos, weißt du, und attackieren eigentlich jeden grundlos und rennen da durch mit Nagelpistolen und schießen irgendwelchen Leuten in den Kopf so. Und andere wiederum reagieren komplett sachlich und rational und rasten eigentlich nur aus, wenn die dann wirklich müssen. Und das ist so ein Moment, der mich so ein bisschen gestört hat. Und die beiden werden zum Beispiel auch nicht attackiert von den anderen.
Ja, also verstehe ich.
Steven Yeun und Samara Weaving, die haben dann so ein paar Fights, aber links und rechts dieses Chaos, was da ausbricht, davon sind die komplett irgendwie außen vor. Das finde ich ein bisschen komisch inszeniert.
Ja, also bricht auch ja eigentlich auch mit dieser Prämisse, ne? Weil wenn du sagst, es geht dann wirklich um sehr rudimentäre Triebe,
eben,
dann kannst du ja nicht plötzlich so ein Klassending draus machen oder so, wo dann nur die eine Etage gegen die andere angeht und
ja,
so,
das weil ist es.
Das setzt zu viel Mitdenken voraus.
Ja, ne? Ja. Also das sind zu viele Fragezeichen, die dann in Inszenierung da so ein bisschen reinspielen, wo ich mich auch gefragt habe, gut, das ist ein bisschen inkonsequent, dass das nicht,
ist dann halt
dass die nicht alle
Zweck,
ausrasten,
ne?
Genau. Also viele von denen sind dann doch recht rational unterwegs, obwohl die genau das gleiche Virus haben wie die Typen, die gerade irgendwelche Frauen vergewaltigen und aus dem Fenster springen und so. Also das ist komisch.
Okay.
Ja.
Tut das dem Spaß einen Abbruch?
Ein bisschen schon, ja. Das macht den Film ein bisschen... Naja, du hinterfragst das Ganze schon, auch wenn natürlich hier der Spaß im Vordergrund steht und auch wenn hier eine Menge Gewalt mitspielt, hätte es blutiger sein können. Die Kamera schwenkt auch oft weg, so in einem Moment, wo einer irgendwas in den Kopf kriegt und so, dann hätte ich natürlich auch lieber gerne gesehen, obwohl der Film ab 18 ist.
Ja, ist wahrscheinlich ein Budgetding, ne?
Eventuell ist es auch ein Budgetding, das mag sein. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie viel er letztendlich gekostet hat. Ich habe nur rausgefunden, dass der teilweise in Belgrad gedreht worden ist, was ich auch interessant finde. Sehe ich auch selten als Schauplatz von so einem westlichen Film.
Mhm.
Was noch ein bisschen nervend ins Gewicht fällt, ist, der nonstop laufende Score ist mega scheiße. Das klingt, als hätten die so C64-Spiele genommen und hätten einfach die Musik aus den Spielen übernommen, die dann irgendwie dazu dudelt die ganze Zeit ohne Pause. Also, wenn dann so eine Kampfszene ist, hörst du halt so eine Melodie, als würdest du gerade Ghosts and Goblins oder so spielen oder Wonderboy. Klingt scheiße.
Warum machen die das so?
Weiß nicht. Also der Score ist generisch. Klingt wie so ein vorgefertigtes Bontempi-Programm, wenn du so ein Keyboard kaufst für 80 Euro. Mhm. So klingt der Score. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr investieren können und den ein bisschen besser gestalten.
Na, schade.
Aber es gibt ein paar coole Dialoge zwischen Yuen und Weaving und so, wenn sie sich halt über Musik unterhalten und sie sagt halt so, ihre Top-Bands sind halt so Motorhead und die alten Sachen von Anthrax. Und er kommt mit der Dave Matthews Band und sagt so, ja, nur weil die jetzt populär sind, heißt nicht, dass die schlechte Musik machen. Und sie hat auch Spaß, weil es gibt halt so Momente, wo er halt völlig ausrastet und dann so Amok läuft und dann irgendwie Rache übt an einem bestimmten von seiner, aus der Chefetage. Und sie siehst du halt im Hintergrund auf der Couch sitzen, wie sie sich halt totlacht und wie sie das übelst feiert, was gerade passiert und dass einer irgendwie gerade üble Schmerzen über sich erleiden muss und du siehst sie halt da hinten mit diesem dreckigen Grinsen und dieses dreckige Lachen und so und sie ist schon auf jeden Fall eine coole Nummer und die macht das auf jeden Fall auch wieder gut und Steven Yuen, ja, macht das auch solide.
Ja, ist also, ja eh sehr sympathisch, dass die auch irgendwie scheinbar ein sehr großes Herz für diese ganze Genre-Schiene hat.
Irgendwie schon, ja. Also so, das ist nicht der erste Film, vielleicht ist es der erste Film, aber es ist zumindest nicht der letzte Film, wo sie Blut überströmt oder wo die Klamotten dann nicht mehr sauber sind am Ende des Films.
Nee, ich habe auch neulich mal ein paar Bilder gesehen von einem neuen Projekt, wo die drin ist, Borderline.
Okay.
Was auch wieder so aussieht, als würde das recht blutig. Deswegen, die scheint da gerne Filme in die Richtung zu machen.
Ja, die ist schon dieser Genre-affin.
Ja.
Definitiv.
Irgendwie sehr sympathisch.
Ja. Also ist unterhaltsam, ist kurzweilig, es hat natürlich keinen groß bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt sage, so dann über den Film denke ich jetzt drei Tage später noch nach, ist so ein bisschen hier rein und da raus. Die Kampfchoreos sind auch nicht geil. Also
ach echt?
Okay. Das wirkt auch alles sehr gestaged und gestellt, wenn die sich dann mal im Nahkampf gegenüberstehen, so, das, da denke ich auch so, okay, das hätte man ein bisschen besser choreografieren und besser schneiden können. Aber insgesamt ist das natürlich ein spaßiger Film, den man gut machen kann. So als Genre-Fan geht ja noch nicht mal 90 Minuten irgendwie, also ist, glaube ich, 88 Minuten ist die Länge.
Okay.
Und insofern eine vorsichtige Empfehlung für Mayhem, aber nicht zu viel erwarten. Würde ich mal mitschicken.
Okay.
Punkte, IMDb 6,4, Metascore 62 und Letterboxd 3,1.
6,5.
Eine 6 leider nur.
Verdammt.
Ja.
Ah, ich war mir sehr sicher.
Die 6 ist geworden, tatsächlich ein kurzes Schwanken von mir, aber war dann doch ein bisschen verhalten unterwegs. Also hatte meinen Spaß, aber 6 sind's.
Okay.
Ja. So, von wem zum nächsten Auftragsfilm, wa?
Genau. So, von wem kam der?
Das ist interessanterweise mal eine Kollabo gewesen zwischen zwei Supportern.
Okay, interessant.
Weil Robzi hat diesen Film in den Lostopf geworfen im Dezember 24.
Mhm.
Und dann hat Erik wohl nach dem englischen Titel gesucht und hat ihn nicht gefunden, weil er mit dem deutschen Titel in der Tabelle stand. Und hat ihn als Auftragsfilm genannt. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir den im Lostopf haben. Und dann hat sich Robzi wiederum gemeldet als Kommentar und meinte, ja, Ruth, nimm ruhig mein Los, was wir vermeiden wollten, dass die reichen Auftragssupporter die Lose wegsnatchen von den Arbeitern, von Arbeiterbienen. Aber da Robzi auch ein Auftragssupporter ist und die sich dann geeinigt haben, gesagt haben, so, Digga, für mich ist cool, Hauptsache der Film wird rezensiert, ist fein, würde ich jetzt mal sagen, ist dieser Film für Erik und für Robzi. Wir werden Erik dann irgendwie, wir werden Robzi dann den Credit geben in der Tabelle so für den Durchschnitt.
Ja.
Aber offiziell ist das der Auftragsfilm von Erik für diesen Monat.
Mhm.
Mein Bruder Kain alias Raising Kain. Und Punkte raten. Wer muss jetzt?
Du musst anfangen und ich muss von dir erstmal wissen, welche Fassung du gesehen hast und ob du den schon kanntest.
Ich kannte den und ich habe den Recut jetzt gesehen zum ersten Mal.
Ah ja.
Sehr welche schön. Fassung hast du denn gesehen?
Auch den.
Auch den Recut.
Ja, also diesen vermeintlichen Director's Cut.
Ja.
Mhm.
Vermeintlich, weil es schon auch ein Präzedenzfall.
Ja, ja.
Kann man nicht anders sagen. Ja, okay. Ich sag, es ist schwierig bei dem Ding, Alter, wirklich. 6,5.
Mhm. Ja, hab ich mir jetzt für die Fassung auch notiert, dich bei 6,5 zu sehen. Aber ich habe jetzt halt auch nicht wirklich einkalkuliert, dass du den schon kennst, weil das kann natürlich auch nochmal was ausmachen. Erst recht, wenn du dann, weil die unterscheiden sich ja schon gravierend, die Fassung
Hätte ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was sich jetzt genau unterschieden hat, weil das ist...
Ach so, okay.
Digga, den habe ich irgendwann in den 90ern gesehen.
Ja, also, ja, okay, gut, dann...
Wusste gar nichts mehr von dem Film.
Okay.
Darfst du nicht wirklich...
Ja gut, ich bleib dabei, 6,5.
Okay.
Ja, Raising Cain, mein Bruder Cain. Das ist schon speziell, weil, jetzt haben wir es kurz angeteased, der ist halt in einer ganz anderen Fassung ins Kino gekommen. Und der große Unterschied ist hier nicht irgendwelche Sachen, die rausgeschnitten wurden oder so. Ist auch lustig, weil diese Recut-Fassung unterscheidet sich in der Länge fast gar nicht vom Kinocut. Es geht hier um die Reihenfolge, in der die Handlung, die unterschiedlichen Plots etabliert werden.
Ja.
Und das bilde ich mir ein, macht schon wirklich eine große Menge aus hier. Also weil, naja, kommen wir dann vielleicht zu, wenn wir über die Handlung sprechen. Aber ich finde, das ist schon so ein Schlüsselding. Aber deswegen finde ich es auch nicht so ganz einfach. Muss mal gucken, wie weit gehen wir hier mit der Handlung. Ne?
Also wir können, glaube ich, erwähnen, was die Fassung angeht, dass Regisseur Brian De Palma damals schon verschiedene Schnittfassungen als dem Testpublikum vorgelegt hat.
Mhm.
Und dass es da so ambivalente Reaktionen gab und dass deswegen natürlich auch das Studio reagiert hat, also Klar. Der übliche Hickhack. Und er selber hat aber in Interviews gesagt, dass er noch nie so richtig zufrieden ist mit der ursprünglichen Fassung. Und das hat dieser holländische Regisseur Piet Gerdablom mitbekommen. Und der schnitt dann den Film nach diesem De Palma-Interview, was er gehört hat, schnitt er den halt um, weil er fand eine Drehbuchfassung von dieser Ursprungsversion, die halt nicht gedreht worden ist. Und das hat De Palma so krass unterschrieben, dass er gesagt hat, alles klar, dann ist das jetzt ein offizieller De Palma Director's Cut, obwohl er damit eigentlich nichts zu tun hat. Und das ist halt so einzigartig, dass der Regisseur eigentlich selber nicht involviert ist in diese Schnittfassung.
Das im Grunde ein Fan-Cut, auch wenn der ja jetzt auch ein Filmschaffender ist, Aber im Grunde durch einen Fan-Cut.
Im Grunde ist es das, ja.
Der wurde zum Director's Cut befördert. Ja, das ist schon, finde ich auch, einmalig bisher.
Voll.
Kenne ich so auch nicht.
Jetzt haben wir ja den Brian De Palma hier ab und zu mal gehabt in unserem Podcast und schon einiges von seinen Filmen durchgenommen.
Mhm.
Für dich war es jetzt eine Erstsichtung, ja?
Das war eine Erstsichtung, ja.
Okay.
Aber dass der Name De Palma 1992 von der Film stammt, definitiv schon ein Name ist, mit dem sie halt auch geworben haben, finde ich, sieht man an der Tagline. Alter, das ist ja herrlich. Demented, deranged, deceptive, De Palma.
nicht schlecht.
Ging ein paar Euro in die Wortspielkasse, Alter. Haben sich mal richtig was einfallen lassen.
Das kriegt von mir natürlich ein Co-Sign.
Natürlich.
Logisch.
Naja. Ja, jetzt ich...
Wie weit wir erzählen, ja. Das
ich versuche mal vorsichtig die Handlung zu erzählen.
Mach das mal.
Im Fokus steht Dr. Carter Nix. Das ist unsere Hauptfigur, gespielt von John Lithgow. Der ist angesehener Kinderpsychologe, verheiratet mit einer Ärztin, Onkologin namens Jenny. Und zu Beginn des Films kriegen wir eben etabliert, dass die wohl eine recht gut laufende Beziehung haben. Sie kriegt von ihrer Freundin gesagt, dass Carter der perfekte Mann ist, der ist wahnsinnig fürsorglich, hat sich jetzt für seine zweijährige Tochter, also um sich um seine zweijährige Tochter Amy mitzukümmern und da sehr aktiv in eben die Erziehung und die Entwicklung des Kindes eingreifen zu können, hat er sich von seiner Praxis eine Auszeit genommen, um eben sich auf die Erziehung des Kindes zu fokussieren.
Findet seine eigene Frau schon ein bisschen obsessiv. Zum
genau,
Teil, dass
so,
er sie halt
Jenny
ist, beobachtet und so.
Ja, macht sich da jetzt schon Sorgen, weil sie das eben obsessiv findet, weil sie das Gefühl hat, dass er bedingt durch seinen Job die kleine Tochter so ein bisschen zum Objekt von Studien macht. Und dass das da eher eben um die Wissenschaft geht, als jetzt wirklich um die Entwicklung der Tochter. Naja, aber das wird relativ schnell dann auch in den Hintergrund gerückt, weil jetzt sind wir eben in einer Situation, wo die einkaufen sind und in so einem Uhrenladen sind und Jenny irgendwie Geschenke kaufen möchte. Und Carter und Amy sich dann verabschieden, weil die jetzt nach Hause gehen wollen und Jenny sagt, ich komme dann gleich nach. Und in dem Moment, wo die beiden weg sind, trifft sie auf einen alten Bekannten, einen ehemaligen Patienten von ihr, Jack. Der wird von Stephen Bauer gespielt. Bei De Palma ja nicht das erste Mal im Einsatz.
Das stimmt, ja. Und John Lithgow übrigens auch nicht, zum dritten Mal.
Naja, ja. Naja, und wir erfahren dann hinten raus im weiteren Verlauf, was es mit der Vorgeschichte von Jack und Jenny auf sich hat, also wie die sich überhaupt kennengelernt haben. Fakt ist, er ist halt der Mann von einer ehemaligen Patientin von Jenny. Und daher kennen die sich. So, jetzt kommen die in diesem Laden kurz ins Gespräch. So, Mensch, lange nicht gesehen, das übliche Ding. Und wir sehen aber schon auch von Jenny eine ziemliche Faszination. Also, was Jack angeht, ne, so, die ist echt nicht abgeturnt, so.
Ja. Die ist schockverliebt sofort wieder.
Ja, in allen Zeiten. Und gibt da schon auf jeden Fall auch recht eindeutige Signale, die nicht gerade den Anschein erwecken, als würde sie das mit ihrer Ehe und der zweijährigen Tochter und so alles so hundertprozentig ernst nehmen.
Mhm.
Ja, jedenfalls hat dieses Gespräch zur Folge, dass Jack dann schnell geht und dabei seine Schlüssel liegen lässt. Womit Jenny sich dann natürlich einen Grund baut, ihn wiederzusehen. Weil er hat gesagt, er ist jetzt eben kurz in der Stadt und dem Hotel untergebracht. Und man hätte dann eben diese Schlüssel auch einfach im Hotel an der Rezeption abgeben können. Stattdessen macht Jenny ein Treffen draus. So, da finde ich, werden ihre Absichten schon auch nochmal ein bisschen deutlich. Jedenfalls kommt es dann, das können wir glaube ich noch erzählen, es kommt da zu einer Art Techtelmechtel im Park. Und dann ist Jenny aber der Meinung, dass sie da jemanden gesehen hat, schrickt auf. Und plötzlich sind wir aber im Schlafzimmer und sehen, sie hat geträumt. Und jetzt wissen wir aber nicht, wann fing dieser Traum denn an? Also wie viel von dem, was wir jetzt davor gesehen haben, ist nicht real passiert? Und solche Situationen haben wir dann öfter mal, dass wir einen Strang erzählt bekommen, wo dann plötzlich jemand aus der Situation ausbricht und wir in einer ganz anderen sind und wir suggeriert bekommen, dieser Teil hat entweder so nicht stattgefunden oder stammt eben aus einer anderen Timeline, wo wir gerade nicht sind. Und das ist jetzt eben das Spezielle an dieser Recut-Fassung, dass jetzt ein zentrales Element der Handlung erst relativ oder halt sehr viel später kommt als in der Kinofassung.
Mhm.
Und das finde ich wiederum gut. Also ich kenne ja die andere Fassung nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das der Genickbruch für so einen Film ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es definitiv die geschicktere Herangehensweise, bin ich auch bei dir.
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie man inhaltlich aufs eigentliche Problem hinweist, ohne damit halt was zu spoilern.
Hm.
Eigentlich können wir es auch lassen, oder?
Nee, ja, würde ich auch sagen. Wir müssen, glaube ich, auch nicht zwangsläufig auf die Handlung weiter eingehen.
Okay.
Aber vielleicht machen wir ein kleines Spoiler-Kapitel, müssen wir mal gucken.
Mhm.
Ja.
Okay, was würdest du noch erzählen wollen?
Aber was die Handlung angeht, ist das eigentlich fein so. Also ja, man könnte erzählen, dass sich die Polizei dann auch später einschaltet wegen einer bestimmten Geschichte, aber es ist jetzt schwierig, ohne Spoilern, dass man hier noch weiter ins Detail geht.
Ja, ja, eben, die Frage ist, ob es notwendig ist.
Mhm. Wahrscheinlich nicht.
Nee, wobei natürlich, was jetzt so den einen Schauspieler angeht.
Naja, siehst du, das ist zum Beispiel eine Sache.
Das ist natürlich was, was ins Gewicht fällt. Vielleicht ja, auch was die Bewertung des Films angeht. Aber ich glaube, wir können es trotzdem lassen. Also die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, wovon wir sprechen. Und allen anderen müssen wir hier nichts verderben. Mhm. Wie fandst du das denn jetzt nach so einer erneuten Sichtung und in einer anderen Fassung und mit neuen Augenblicken?
Also wie gesagt, du musst... Für mich war das eine Erstsichtung. Das ist vernachlässigend, dass ich diesen Film irgendwann schon mal gesehen habe.
Okay.
Und es ist mal wieder so ein Fall, dass man De Palmas Handschrift halt ansieht, dass er halt nicht nur Fan von Giallo der 70er ist, sondern eben auch von Hitchcock. Und viele werfen ihm ja auch vor, deswegen wegen diesen ganzen Referenzen und wegen den Erinnerungen an andere Regisseure, keinen eigenen Stil zu besitzen. Das ist ja das, was sich De Palma sein Leben lang irgendwie anhören muss.
Ah ja?
Ja. Aber die Kamera und diese Szene in diesem Park und der Score hat mit sehr viel Streichern von Pino Donaggio übrigens, mit dem er schon Dress to Kill und Carrie gemacht hat. Und Wenn die Gondel Trauer tragen, hat er die Musik geschrieben, also auch ein großer.
Mhm.
Und ich hatte die ganze Zeit den Feel, Alter, in den 50ern, unter Hitchcock hätte diesen Film Gregory Peck gemacht.
Ja, ja.
Und nicht John Lithgow.
Ja.
Das ist einer von denen.
Mhm.
Und dachte so, das ist so ein alter Film von 48 aus Hollywood, der hätte genauso ablaufen können wie der hier. Daran hat er mich erinnert.
Ja, also ich glaube, die hätten wahrscheinlich leider in den 50ern auf elementare Dinge, so Gewaltdarstellung oder Psychogedöns angeht, verzichten müssen.
Klar, das ist dann wieder die eigene Handschrift.
Deswegen, ich glaube, genau so hätte der leider nicht stattfinden können in den 50ern, aber ich weiß voll, was du meinst. Also Hitchcock hätte einen sehr ähnlichen Film inszeniert, auf jeden Fall.
Und er spielt natürlich mit ein bisschen von wegen, was ist jetzt wirklich passiert, was nicht passiert.
In der Fassung, ne?
Genau, da habe ich wieder Carrie gesehen, so, weißt du, dieses milchige, soapige Bild, was teilweise so mal reinkommt, was so verträumt wirkt.
Naja, erst recht in dieser Parksequenz, ne, wo sie schön nochmal ja. gehazed haben, bis der Arzt kommt, ey.
Ja, ja, auf jeden Fall. Stimmt, die Nebelmaschine war auf Anschlag.
Ja.
Definitiv.
Ja, aber dadurch hat er für mich leider auch oft so ein bisschen Fernsehfilm-Feel.
Okay. Also ich weiß genau, was du meinst.
Also der hat für mich, das ist eher so, das sind so die schlechten Überbleibsel der 90er. Das, der fühlt sich eben schon ein bisschen verstaubt an.
Mhm.
Optisch. Also die ganze Bildsprache und so. Aber auch nicht komplett uninteressant dadurch. Also es ist irgendwie hat's was.
Also die Art des Films, so dieses Thriller-mäßige, wo du nicht weißt, was hier passiert, die war ja richtig angesagt, Ende 80er, Anfang 90er, so mit verhängnisvoller Affäre, mhm. die Hand an der Wiege, weißt du, wo sich ja. einer dann als extrem böse, böse entpuppt und so. Deswegen passt er sehr gut in dieses Fahrtwasser rein. Aber ich finde tatsächlich, das ist ein faszinierender Film, aber ich kann halt voll nachvollziehen, was du meinst, weil ich habe selten einen Film gesehen, der gekonnt zwischen Goldener Himbeere und Oscar balanciert, was so, was das Feel des Films angeht und die Technik besonders.
Ja, ich glaube, ich wäre da eher bei der Himbeere als bei den Oscars. Was, welches Department ist für dich hier Oscar-reif?
Naja, nehmen wir mal zum Beispiel diesen einen Monolog. Es gibt eine bestimmte Exposition-Szene von mhm. einer Psychologin.
Ja.
Und eine Exposition-Szene in einem Film ist, einer stellt sich hin und erklärt, was hier abgeht, wie tausend anderen Filme schon gesehen. Was macht Brian De Palma? Brian De Palma weiß, eine Exposition-Szene ist langweilig, aber das Publikum muss gerade bestimmte Informationen kriegen.
Okay, jetzt erwähnst du das Ding. Ich hab's geliebt, Alter.
Das ist mega, Alter.
Ey, und vor allem... Ja, erzähl erstmal, sorry.
Und dann hast du diesen Monolog über 4 Minuten, One Take, ohne Schnitt, wo die Psychologin die komplette Exposition hat fürs Publikum erklärt, indem die durchs komplette Gebäude laufen mit den beiden Cops hinterher.
Ja, im Polizeipräsidium.
Genau, im Polizeipräsidium. Die laufen hier hinterher, Treppen, da ist ein Fahrstuhl involviert, laufen über verschiedene Etagen und die Cops nehmen sie nicht zu 100%ig ernst, gestikulieren hinter ihrem Rücken so von wegen so, ja, ist sie durchgeknallt, ist sie nicht durchgeknallt. Lenken sie dann auch ab und zu mal auf den richtigen Weg, weil sie irgendwie falsch abbiegen
das
will.
Das ist
nämlich
so. Das eigentliche Ding, was ich so grandios finde. Weil das ist für mich nämlich ein riesen Filmtrope, was die hier das erste Mal, für mich das erste Mal aufbrechen.
Woher wissen die Leute, wo sie hingehen?
Genau.
Ja.
Weil du hast immer Leute, die, da ist jemand neu dabei und geht voraus und weiß aber magisch, wo er langlaufen
Stimmt,
muss.
Das ist ein Trope, ja.
Und sie geht hier halt mal mindestens zweimal in die falsche Richtung und sie müssen sie so zurückholen, mhm. so, nee, hier lang. Fand ich grandios, Alter, dass ja. das mal gemacht wurde. Super. Aber ja, es stimmt. Ist natürlich so ein bisschen De Palma-typisch, ne? Diese Gespräche während mhm. Gang, aber.
Aber auch was er da mit der Kamera Alter. Macht, halt, wie ja. die dann kippt, so weißt du, in Schräge, ja, cool. wo die Treppen runterlaufen und so. Das ist mega. Das
Jeden
ist für mich schon wieder so.
Untouchables, lässt grüßen, ey.
Genau.
Ja, ja.
Das ist für mich wieder De Palma High-Class, so weißt du. Und dann hat er andere Momente. Schauspielerisch ist es. Ja, was soll ich dir sagen? Ich fand den Film tatsächlich an manchen Momenten spannend. Ich fand ihn sexy in manchen Momenten. Ich fand ihn witzig. Ich fand ihn aber auch seltsam und albern in anderen Momenten. Und dann wiederum super stylisch. Also da ist irgendwie eine Menge drin.
Ja,
und ich
glaube, stylisch fand ich ihn zu keinem Zeitpunkt. Ich fand den dann eher eben cheesy als stylisch. Aber ich fand den tatsächlich, die erste Hälfte fand ich den auch echt spannend.
Mhm.
Weil er das geil macht, mit dem Narrativ. Und das ist der Schnitt halt, ne? Das muss man ihm lassen. Weil er schickt dich halt schon öfter mal hin und her, so dass du selber mal kurz ja. wieder dich sortieren musst, gucken musst, okay, was davon könnte jetzt Fiktion sein und was ist echt und so weiter.
Mhm. Die Szene und mit am dem Ende Auto und dem See auch so, weißt du, mit dem Sonnenaufgang und so, das war schon gekonnt inszeniert, Alter.
Ja, ja. Mhm. Aber eben vom Look her halt auch immer und da in Kombination mit dem Schauspiel halt auch wirklich immer so borderline campy.
Ja, und das ist es. Er ist auch ein bisschen campy, ja.
Es ist eine Gratwanderung, ja. Und ich glaube eben, dass es da scheiden sich dann halt die Geister, weil ich glaube eben, manche Leute holt er dann voll ab damit.
Mhm.
Und bei mir war es eher so, dass ich dann an manchen Stellen dachte, uff.
Okay.
Aber mir haben es, glaube ich, auch eher so Leute wie Steven Bauer ruiniert, weil, Digga, ist der ein schlechter Schauspieler, ey. Also, das, was er hier spielt, ist halt schon schwierig. Aber gab es auch welche, die es rausgerissen haben? Also Francis Sternhagen war halt toll.
Ja, Francis Sternhagen hatten wir in Outland übrigens. Da fiel sie uns ja schon mhm. positiv auf, an der Seite von Sean Connery. Die ist die besagte Psychologin. Und Lolita Davidovic spielt die besagte Jenny. Steven Bauer hast du genannt. Greg Henry und Tom Bauer, die beiden Bullen spielen, sind definitiv auch im Begriff.
Ja, zu der Zeit Gabriel Carteris, Alter.
Ja, du als 90-210-Ultra hast sie natürlich auch sofort erkannt, das war mir klar.
Naja, also erst recht, weil ich neulich wieder die Diskussion hatte, dass sie halt die Person ist, die eingeführt hat, dass du dein Alter nicht angeben musst auf IMDb und Co. Deswegen schon eine wichtige Figur dahingehend. Fand es nur lustig, dass sie hier so die...
Die Galionsfigur von IMDb.
Die Babysitterin spielt, ne?
Ja. Also John Lithgows Schauspiel ist hier definitiv nicht subtil, aber er ist ja allgemein bekannt, auch wenn er schon vorher natürlich Antagonistenrollen gespielt hat, weil ich meine, der war ja schon bei Ricochet und so war der Antagonist und Co. Und bei Dexter später sowieso, fand ich einen der geilsten Bösewichte irgendwie in der Dexter-Serie. Aber man kennt ihn irgendwie aus Hintermond gleich links oder Bigfoot und die Henderson, so als Familienvater, weißt du? Und wenn der dann so eine andere Seite zeigt, finde ich ihn immer mega, so auch wenn es zu viel ist, was er teilweise macht, finde ich es irgendwie cool. Achso, was ich noch sagen wollte zu Stephen Bauer, ich habe mir halt ein Interview angehört von ihm, wo er halt dieser Rolle halt irgendwelche Tiefe geben würde und wo er halt Vorschläge Brian De Palma gemacht hat, was er mit diesem Charakter gerne machen würde. Und Brian De Palma hat ihn sofort gebremst, meinte so, Digga, hier in dem Film, in dieser Rolle, du sollst einfach nur schön sein. Du brauchst gar nichts machen. Einfach nur schön sein und so weiter. Du musst einfach nur irgendwie so der Schönling sein in diesem Film. Du musst hier kein Schauspiel reinbringen, keine Tiefe, gar nichts so.
Ja, aber leider macht er halt was und das ist auch schon zu viel, was er da macht.
Ach so, okay. Weil ich dachte, du spielst jetzt darauf an, dass er halt so oberflächlich halt irgendwie nichts wirklich zeigt.
Nein, das ist dann, gibt ja dann dieses Ding, wo er mit ihr mit dem Auto mitfährt und dann heißt, bleib im Auto. Und dann guckt er so durch die Scheibe und anstatt einfach zuzugucken, angespannt, macht er dann so die Hand vor die Augen und so den Kopf so runter und so. Und es ist
zu viel.
Boah, es ist so drüber alles. Also allein die Reaktion, die er spielt, wie er halt versucht, dann ergriffen zu sein. Das geht ja mit der ersten Interaktion los, ne, wo er so von früher erzählt. Du siehst halt, wie er da was hochpresst, Alter, und es ist nicht schön. Und
ja, bei Scarface fand ich ihn gut tatsächlich.
Ich auch, voll.
Da ist er gekauft, aber hier ja, der große Schauspieler ist er auf jeden Fall nicht. Bin ich bei dir. Alles geil, dass man den später noch bei Breaking Bad und so eingesetzt hat, weißt du, immer noch so eine Drogendealer.
Ja, ja, und ich meine, in den 80ern dachten ja auch viele, der hat eine große Karriere vor sich, ne? Das ist aber hat er halt nicht an sich und seinem Schauspiel gearbeitet, weil
die
das
ganz große
da geht nur wirklich
gut.
Mehr. Also ist schade. Ja, und was Lithgow macht, ist von fast genial bis ganz cringy alles dabei, ne? Also ich weiß aber voll, was du meinst. Das ist halt auch gerade, weil man den so als netten Archetyp abgespeichert hat, kommen dann manche Sachen halt wirklich creepy.
Aber überleg mal jetzt Anthony Hopkins in Psycho, weißt du, das war auch drüber.
Anthony Hopkins in
Psycho? Anthony Hopkins, Entschuldigung, Anthony Perkins meine ich natürlich.
Ja, ja. Gibt ja hier auch eine schöne Psycho-Hommage.
Ja, ja. Aber es ist alles nicht subtil, wie die spielen so. Und bei den Klassikern verzeiht man das irgendwie, aber wenn ein Film halt 92 rauskommt, wird da schon anders raufgeguckt, finde ich so. Und das.
Ja, wobei.
Weiß ich nicht.
Das, bei Hitchcock macht es natürlich primär die Stimmung, ne? Weil das ist jetzt auch nicht so, als hätte Perkins da schauspielerisch was hingelegt, wo man hinterher sagen würde, nur das hat den Film ausgemacht.
Ja, meine ich ja. Aber ist ja hier genauso. Hier ist ja nicht das Schauspiel, was diesen Film rausholt.
Aber sondern er hat die Atmosphäre. Dafür hat er halt einfach zu viel zu spielen, als dass man das vernachlässigen könnte.
Okay.
Also, weil es funktioniert ja schon auch sehr viel darüber.
Der norwegische Akzent nicht gefallen. Da hast du doch immer ein Auge drauf.
Finde ich, ging voll klar.
Der ging klar, okay, gut.
Nein, also John Lithgow ist ja auch ein guter Schauspieler. Es ist dann halt wirklich eher so die Kombination aus den verschiedenen Departments, die es dann halt so ein bisschen campy machen.
Ja, aber ich glaube, dieses Campige sorgt ein bisschen für diesen Guilty Pleasure Anstrich, den er halt hat, so, weißt du? Mhm. Ich meine, mit der Lederjacke und der Kippe und der Sonnenbrille, so, weißt du, der ist halt auch schon, weiß nicht, wie alt der war zu diesem Zeitpunkt, aber natürlich sieht das ein bisschen campy aus in diesem Moment, aber ja, irgendwie ist das auch wiederum.
Nee, aber er bringt es schon auch geil, ja, auf jeden. Ja. Deswegen, also ich verstehe auch jeden, der diesem Film was abgewinnen kann oder der den verteidigen würde. Es ist auch nie ein Film, wo ich sagen würde, das ist voller Schrott. Also alle, die den irgendwie geil finden, haben einen Schuss nicht gehört.
Ja, das ist für mich tatsächlich auch ein später De Palma, den man durchaus gut machen kann.
Das ist halt schon irgendwie eine wilde Mische.
Ist es, ja. Aber auch eine sehr eigene wilde Mische und das weiß ich zu schätzen. Insofern mochte ich den.
Ja, ich bin da eben was so
ist ein bisschen zwiegespalten.
Krasse 90er-Feels angeht, bin ich dann eben eher bei der Pathos-Action aus den 90ern als jetzt bei sowas.
Na, ich mochte die Thriller irgendwie auch. Da gab es ja auch diesen weiblich ledig Jung sucht. Den hatte ich ja hier schon in diesem Podcast. Das ist so die ähnliche Note halt irgendwie so. Die Musik schwillt dann an und weißt du, und dann wird es dramatisch und spannend und so. hat irgendwie was.
Ich mag ja, aber eben auch dann in Verbindung mit diesen nebligen Bildern und eben dieser milchige Look.
Ja,
und
ist
so,
natürlich
das
alles nicht alles subtil. Schon, ja.
Das ist nicht so wahnsinnig gut gealtert, finde ich.
Ist schon tropey, aber irgendwie auch wieder geil. Also ich kann es nicht erklären.
Ja, ja.
Aber schön, dass ich mal mein Turbine Medienbook endlich auspacken konnte. Das, was ich nicht wusste, ist tatsächlich, dass da ein Ausschnitt aus der Original 35mm Filmrolle drin ist, Alter. Was ich besitze. Also
schick.
Das war im Cover drin und ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Und es limitiert auf 1000 Exemplare, glaube ich. Und ich habe tatsächlich eins davon. Ich habe ein Filmstück aus.
Toll.
Mein Bruder Kain.
Toll, Guess.
Gut, oder?
Das ist super.
Danke. Ich habe das Gefühl, ich werde verarscht, aber.
Ach was. Sei mir gut. Ich habe erzählt, dass wir doch Second Jan mal so eins von Episode 4 geschenkt haben.
Ja, Episode 4, lächerlich.
Ja.
Raising Kain.
Raising Kain ist der Shit. Auf jeden.
Raising Kain, Digga.
Naja.
Ja, Budget 12 Millionen, 37 eingespielt, ist jetzt nicht so die Megawelt, aber De Palma hatte Prozente am Einspiel, die er ausgehandelt hat und das wiederum spielte schon ein bisschen Geld in seine Kasse.
Ja.
War jetzt nicht so schlecht der Deal.
Ja.
Geht 92 Minuten, ist recht kurzweilig, wie ich finde, ab 16, also wird nicht so richtig, wird nicht so richtig blutig, aber es hat so einen Suspense-Streifen.
Ja, und ich finde also gerade schon auch, der steigt ja ein, ne, mit dieser Videoüberwachungskamera, mit dem Bild, was wir sehen von ihm mit Amy,
yeah,
wie er versucht, sie zum Schlafen zu kriegen. Das hat ja auch schon ein bisschen was, was creepy ist.
Das ist auf jeden Fall creepy, ja. Da sind ja einige Momente, die sehr creepy daherkommen. Ja. Aber der hat auch seine witzigen Momente. Also gerade in Zusammenspiel mit Greg Henry und Tom Bauer hat man auch ein paar komödiantische Szenen mit drin. Das heißt, der Film ist auch jetzt nicht hundertprozentig todernst. Also es
Stephen Bauer meinst du, ne? Oder wer?
Nee, ich meine Tom Bauer, der Cop.
Ach so, der andere Cop. Mhm.
Die beiden im Zusammenspiel, das sorgt dann schon für den einen oder anderen Grinser.
Mhm.
Ja.
Okay, so, sollen wir Punkte vorlesen?
Lass machen.
6,1 auf IMDb, Metascores bei 42. Und Letterboxd 3,3.
Ja, das sind die, die den Film wahrscheinlich nur als Campy abgestempelt haben. Da gehe ich gar nicht konform mit diesen Punkten und muss sagen, das wird dem nicht gerecht. Also.
Naja, aber also nachdem ich gelesen habe, wie das ursprünglich eben in der Kinofassung aufgezogen war, da habe ich sofort verstanden, warum der nicht gut gefunden wird.
Ja gut, okay, vielleicht.
Weil da reißt ja das ganze Ding mit dem Arsch ein. Alter.
Das stimmt schon, ja. Vielleicht, ja gut, so könnte man die Punkte natürlich erklären. Klar, haben ja nicht alle den Recut gesehen.
Nee, weil der kam ja wirklich erst, wann war das? 2016, 2012?
2012, glaube ich.
Ja. Mhm. Ja, deswegen.
20 Jahre später.
Eben. Ja.
Stimmt schon.
So, wo bist du gelandet schlussendlich?
8.
Holy shit, Alter. 8?
Ja.
Alter. Im Ernst?
8 Punkte, ja.
Das ist aber sehr großzügig, ey. Fuck.
So weit runter.
Ich bin mal 6.
6?
Nee, ich finde nur schon 8 ist. 8 ist ja wirklich ein guter Film.
Der ist super.
Okay.
Also, wenn man das Camping und so weiter akzeptiert und embraced, dann hat man hier Spaß dran.
Ja, aber 8 Punkte Spaß, weiß ich nicht. Ja, okay. Sei dir gegönnt, wie gesagt. Auf jeden Fall. Damit habe ich nicht gerechnet. Offensichtlich.
Ja, offensichtlich. Aber mir war natürlich klar, dass du dich hier teilweise am Schauspiel stoßen wirst und so. Und dass das bei dir an die Punkte fällt. Insofern habe ich das schon ein bisschen mit einkalkuliert.
Aber dich hat Stephen Bauer berührt mit all seinen Pathosblicken.
Mich hat er berührt, ja. Für mich ist das ein Oscar-Snap des Jahres 92, dass der da keine Rolle gespielt hat bei den Academy Awards.
Ja, nee, ich bin da eher bei Scarface.
It's not my style!
Du bist bei Scarface. Ja. Hast du denn heute Scarface dabei?
Nee, aber jetzt habe ich meinen Losfilm von Erik.
Ach, hast du ja angekündigt, stimmt.
Yep. Auch von Erik, ne?
Ja, der ist auch von Erik. Ja, stimmt. Also, dann Gruß an diesen Herrn nochmal.
Ja. Und auch dieser Film war für mich eine Erstsichtung. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn du den schon kennst. Aus einer sehr ähnlichen Zeit, aus dem Jahr 93, Red Rock West.
Mhm.
Kennst du den?
Ja. Hast schon wieder vergessen, dass ich dir den, als du das losgezogen hast, dass ich dir den abluchsen wollte und dass ich dir den sehr empfohlen habe, weil ich den sehr mag.
Ja, habe ich natürlich schon wieder vergessen. Insofern, so, wolltest du mir den einfach wegnehmen. Das, so kennen wir dich.
Ich wollte einfach deinen Horizont erweitern, indem du die große literarische Vorlage von Die Stadt der Blinden mal in filmischer Form sehen kannst. Mhm. Den kannst du ja auch nicht. Ich kannte ja beide schon, insofern.
Ja, was soll ich machen? Ich kann beide nicht. Jetzt habe ich mich halt für den entschieden und bin ganz froh. Kann ich schon mal vorweg schicken.
Schon mal gut.
Weil das, was du über Die Stadt der Blinden erzählt hast, das hätte mich wahrscheinlich einiges frustriert.
Mag sein.
Ja. Wüsstest du noch, wer hier Regie geführt hat?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Nee, das ist auch, glaube ich, nicht, kann man nicht wissen.
Super, Alter.
Wenn man ihn nicht gerade gesehen hat. Naja, deswegen, so also potenzielle Bash-Fragen und du bist da ja manchmal ein ganz guter Mensch, mit dem man das messen kann. Regisseur war hier John Dahl. Der hat 69 Credits, zuletzt wirklich primär eine Menge Fernsehen gemacht. Mhm. Und 98 hat er einen Film gemacht, von dem weiß ich zumindest, dass es ihn gibt. Der heißt Rounders mit Matt Damon.
Ach, Rounders, ja klar, Digga.
Kennst du, ne?
Naja, jeder Pokerspieler kennt diesen Film.
Eben, so. Und der stammt auch von dem.
Ach so.
Das ist John Dahl, der diesen Film hier auch geschrieben hat, zusammen mit seinem Bruder Rick. Mhm. Und rausgekommen ist Red Rock West. Ein eigentlich Post-Western, aber gleichzeitig auch irgendwie Neo-Noir-Film. Mhm. Also gab schon auch andere Filme mit so einer Tonalität, finde ich, weil das ist jetzt hier auch wieder so ein Ding.
Hat ein bisschen was von U-Turn, oder? Wenn's
ja, aber halt eben schon eine harte 90s-Version davon, weil das ist jetzt für mich hier auch wieder so ein Ding.
Ist U-Turn nicht auch aus den 90s?
Ist U-Turn noch aus den 90s?
Ja, ich glaube 97 oder so.
Okay. Stimmt, ja, das kann sehr gut sein.
Mhm.
Ja.
Denk dran, ein helles Jahr.
Ja, ja, eben. Ich weiß auch noch, weil U-Turn habe ich tatsächlich gesehen, da war ich in Athen.
Mhm.
Deswegen kann ich das zeitlich noch recht gut zuordnen.
Siehst du?
Ja, müsste hinhauen. Aber der hier, ich meine, also hat auch damit zu tun, dass der, glaube ich, erst 2 Jahre nachdem er gedreht wurde, released wurde. Also lag eine Weile rum. Mhm. War wieder so ein Ding mit dem Vertrieb, mit dem Verleih. Und deswegen, der ist schon noch sehr Anfang 90er und das ist schon jetzt eben so ein 90s-Feel, den ich halt als ein bisschen angestaubt wahrnehme. Finde ich.
Jetzt ist er bei mir natürlich auch so lange her, dass ich nicht mehr diesen Abstand zu den 90s hatte. Mhm. Weißt du, wie jetzt, wo ich vielleicht sagen würde, ja gut, der ist wirklich ein bisschen angestaubt, weil...
Du hast den halt auch noch in den 90s gesehen. In mir.
Oder kurz danach oder so, mhm. Weißt du, also wo es noch nicht, wo du noch nicht auf Color Grading und so eine Sachen geachtet hast, sondern wo halt...
Ja, das so fällt jetzt auch nicht stark ins Gewicht, weil wir sind hier sowieso über weite Strecken des Films, spielt sich das hier nachts ab.
Mhm.
Aber es gibt so ein, zwei Elemente, wo ich denke, ja gut, das waren halt die 90s und das ist auch fein so. Wie gesagt, das fällt nahezu gar nicht ins Gewicht. Erstmal kurz was zur Handlung. Es geht um Michael Williams, gespielt von Nicolas Cage. Der erzählt uns irgendwann, dass er mal bei den Marine Corps war und jetzt ziemlich dringend auf der Suche nach einem Job ist. Und nachdem er jetzt gerade eine Absage bekommen hat, weil er ist extra nach Wyoming gefahren, um dort auf einem Ölfeld anzufangen und sagt aber leider, obwohl ihn sein Kumpel noch darauf hingewiesen hat, der ihm diesen Job besorgen wollte, dass er beim Forschungsgespräch vielleicht nicht auf seine Kriegsverletzung hinweist, aber das hat er halt gemacht, mhm. Und wollte das nicht verschweigen, ist da ehrlich unterwegs und kriegt dann den Job nicht. So, jetzt muss er also weiterziehen und landet dann da mit seinem Auto in der recht ländlichen Kleinstadt Red Rock. Und da geht er in eine Bar. Also erstmal versucht er da eben auch irgendwie einen Job zu kriegen und landet dann in eine Bar, wo ihn jemand anheuert, weil der ihn für eine andere Person hält. Weil es geht dann drum, wo er herkommt und er sagt aus Texas und dann ist klar, ach okay, du bist Lyle aus Dallas. Und er wittert halt einen Job und sagt, ja, ja, klar.
Ist mir so präsent noch die Szene, Alter. Mhm.
Und dann geht's mit ihm ins Hinterzimmer und der Typ heuert ihn an, um seine Frau zu töten.
Mhm.
So, bietet ihm also einen Haufen Kohle an, sagt das Übliche, die Hälfte jetzt, die andere Hälfte, wenn der Job erledigt ist. Michael spielt also mit, nimmt die Hälfte des Geldes an oder das Geld, was er ihm gibt und besucht dann eben die Frau, um die es geht. Das ist Suzanne. So, und anstatt Suzanne zu töten, warnt er sie aber und sagt, ihr Leben sei in Gefahr. Sie bietet ihm daraufhin mehr Geld an, also als Wayne ihm geboten hat, und sagt, im Gegenzug bringst du halt Wayne um. Hm. Ja, jetzt ist ihm das aber irgendwie alles zu blöd.
War sowas von so einer Noir-Handlungsstory, Alter.
Ja, ja.
Die du auch so in 30er Jahren in Chicago irgendwie hättest spielen können.
Ja. So, jetzt will er mit dem Geld die Stadt verlassen und stößt da am Straßenrand auf einen Mann, der da zusammengebrochen ist, und bringt den ins Krankenhaus, weil er noch am Leben ist. Da stellt sich raus, dass der Verletzte kurz vor der Begegnung mit Michael erschossen wurde oder als auf ihn geschossen wurde. Und so wird der örtliche Sheriff dazu gerufen. Mhm. Dem Moment, wo der ins Krankenhaus kommt, sieht Michael, oh fuck, Wayne ist der örtliche Sheriff. So, jetzt hat er also ein echtes Problem, will aus der Stadt raus, der Sheriff hinterher, weil der natürlich mitbekommen hat, dass der den Auftrag nicht ausgeführt hat, der Sheriff hinterher, und bei der Flucht aus dieser Stadt raus trifft Michael auf den wirklichen Lyle aus Dallas. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein Klüngel an Problemen.
Klüngel an Problemen, geil.
Und Michael versucht jetzt natürlich verzweifelt selber da rauszukommen, parallel noch Suzanne zu warnen, bevor Lyle das tut, wofür er angeheuert wurde. Mhm. Und natürlich wird der dann auch rausfinden, dass da schon jemand anders gekommen ist und sich als Lyle ausgegeben hat und so weiter. Also, und das halt alles in diesem Mikrokosmos Red Rock West. Ja. Yeah. Oder eben in dieser Kleinstadt Red Rock. Mhm. Ja, und das Ganze eben finde ich schon in ziemlichen Neo-Noir-Anstrich. Und eigentlich absurd, weil die Besetzung, ne? Also ich habe jetzt Nicolas Cage erwähnt, der Michael spielt. Wayne wird von J.T. Walsh gespielt.
Ach, J.T. Walsh war das, okay.
Der halt, also sowieso jeder Einzelne hier hat genau diese Rolle schon x-mal gespielt. Also es, wir kennen auch Nicolas Cage als diesen rumtreibenden Loner mit dem moralischen Kompass. Den hat er schon hundertfach gemacht. Wir kennen J.T. Walsh als Mean Motherfucker. Mhm. Und dann ist natürlich die Frau, die hier bedroht wird, wird von Lara Flynn Boyle gespielt. Mhm. Das ist auch nicht das erste Mal, dass die so ein bisschen eine Art Femme Fatale gespielt hat. Und Lyle aus Dallas ist einfach Dennis Hopper.
Ja.
Und das ist auch wieder kein Zufall, dass sie sich schon stark oder sehr einige Parallelen zu Frank Booth gibt. Und das war tatsächlich auch den Produzenten bewusst, weil die wollten ursprünglich nicht, dass, also Dennis Hopper sollte ursprünglich Wayne spielen.
Ah, okay.
Und dann hat Dennis Hopper halt das Drehbuch gelesen und gesagt, ich würde sehr viel lieber Lyle aus Dallas spielen. Mhm. Und dann wollten die halt nicht. Und dann hat er aber halt gesagt, doch, sonst mache ich nicht mit. Ne. Und sowieso, das war noch zum Zeitpunkt, also sie hatten Hopper, bevor sie Nicolas Cage hatten. Und Hopper hat dann Kris Kristofferson vorgeschlagen für Michael.
Ah, okay.
Weil der wohl da gerade ziemlich einen Abfuck hatte und primär Fernsehen gemacht hat und es irgendwie gar nicht mehr so lief. Und dann eben in so Fernsehfilmen mitgespielt hat, und der hatte aber wohl einen zu vollen Terminkalender, um hier mitzumachen.
Okay.
Aber weil die befreundet sind, wollte Hopper halt Kris Kristofferson wieder so ein bisschen zu einer Filmkarriere verhelfen. Ja, der hatte keine Zeit, und so wurde es Nicolas Cage. Und ja, eben, also mal völlig abgesehen davon, dass hier jeder das spielt, was man halt schon woanders gesehen hat, ist das in der Kombination halt ziemlich geil.
Aber Nicolas Cage spielt ja nicht auf Vollgas, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Nee, wie gesagt, also es gibt ja, okay, er hat natürlich auch dann solche Figuren, wo er völlig hohl dreht und trotzdem ist er eben dieser Loner mit dem moralischen Kompass. Mhm. Nein, das ist hier jetzt schon eher so die sehr reduzierte Variante. Hier gibt's den Nicolas Cage, der hier auf- oder durchdreht, den gibt's hier nicht.
Finde ich schon auch erfrischend. Weil ich weiß ja, wenn er in dieser Bar sitzt und so, dass er eher so mit hängendem Kopf, weißt du, und eher mit leiser
genau,
Stimme, weißt du,
versucht
so, um diesen Job zu fragen.
Das so, wäre aber auch nicht gegangen, weil du hast hier halt wieder die Frank Booth Kopie, weil so Lyle aus Dallas dreht halt auch an manchen Stellen so ein bisschen auf, und wenn du die dann gegenübergestellt hättest, also das funktioniert halt nicht, dass zwei Figuren beide so hohl drehen, dann müsste es viel früher eskalieren und so. Und nee, also er ist dieser introvertierte Loner.
Aber da ist Nicolas Cage halt nicht die naheliegendste Besetzung, und das finde ich schon halt ganz geil.
Das stimmt, ja. Mhm. Trotzdem hat der genau so eine Figur schon x-fach gespielt, ja. Also auch ähnlich ruhig. Kern, ja. Ne? Das ist, also weißt du, bei so archetypisch ist das auch selbst bei sowas wie The Rock oder so ist das so. Hier ist er ja auch ein Ex-Soldat, der eigentlich richtig was auf dem Kasten hat, aber das Leben hat ihm halt übel mitgespielt und deswegen ist er in der Situation gelandet. Das ist bei The Rock nicht anders. So. Mhm. Das finde ich, hat er einfach schon echt oft gespielt und eben jeder ist hier archetypisch genau in seiner Comfortzone unterwegs. Das muss es aber nicht schlecht machen. Deswegen, ich finde, das ist ein geiler Film. Hab mich echt ein bisschen überrascht. Ich habe das so nicht kommen sehen. Ich fand das auch fast durchgehend echt spannend. Und das Einzige, was ich an dem Film kritisieren würde, ist eben, dass der so ein bisschen mit so ein paar Stilmitteln daherkommt, die halt der Zeit geschuldet sind und die jetzt nicht alle optimal gealtert sind.
Ja gut, das ja, klingt ja dann nach Meckern auf hohem Niveau.
Ist es auch, wirklich.
Ja, ich finde den auch geil.
Fand den cool.
Mhm.
Red Rock West.
Ewig im Lostopf, Alter.
Danke, Erik, ey.
August 2021.
Oh, wow. Okay.
Wir haben 25, Alter.
Schönes Ding.
Der hat da schon Staub angesetzt.
Ja. Ist auch recht kurzweilig. Geht eine Stunde 38.
Mhm.
Rated R. Nach wie vor. Überschaubares Budget von 8 Millionen. Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Der hat im ersten Anlauf, weil ich ja gesagt habe, dass das eine ganze Weile gedauert hat, bis der ins Kino kam.
Mhm.
Weil im ersten Anlauf hat das gar nicht funktioniert. Und dann war der schon auf Video raus und lief im Fernsehen. Und dann kamen irgendwelche kleinen Kinobetreiber aus San Francisco und LA und so, die so Off-Kinos hatten, die dann gefragt haben, hey, können wir den ins Programm nehmen? Und dann hat der dafür nochmal so ein Kino-Release bekommen. Und da hat er dann plötzlich voll funktioniert. Also das ist wie bei so vielen Filmen, der hat irgendwie so wie so ein Kult-Following bekommen.
Mhm.
Obwohl der schon längst draußen war und auch schon im anderweitig verfügbar war, hat der dann nochmal im Kino funktioniert. Also das finde ich so krass.
Ja,
also Filme, die du halt schon auf allen anderen Wegen kriegst, dann nochmal ins Kino zu bringen und dann funktionieren die, Alter, wie abgefahren.
Das ist wirklich strange, ja.
Und so hat er dann eben doch noch sein Geld eingespielt.
Ja, ist heutzutage mit Streaming-Service so schwierig, das nochmal so aufzuziehen.
Ja. Und heute hat er eben so eine kleine Kultgefolgschaft.
Mhm. Glaube ich gerne, ja. Sehr cool.
Na, deswegen bin sehr froh, den gesehen zu haben. So, Punkte.
Mhm.
7,0 auf IMDb bei einem Metascore von 79. Und auf Letterboxd sind es 3,6.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir klingeln. Ich sag eine 8 bei dir.
7,5. Wir klingeln nicht. Du bist bei 8?
Ja.
Okay.
Ich bin bei einer 8 für Red Rock West. Ich mag den sehr. Alright.
Alrighty.
Le Grand Final.
Ja, nicht ganz, aber zumindest der letzte gemeinsame Film.
Ach stimmt, hast recht. Ja, wir haben ja nochmal einen Bonus-Track.
Heute gibt's einen Bonus-Track.
Hatte ich vergessen, genau. Lee hat noch ein Projekt, über was nicht geraten wird. Aber genau, wir machen erstmal unser gemeinsames Projekt. Danach habe ich zumindest Feierabend.
Ja, Pale Flower aus dem Jahr 64. Wer hat uns den aufgetragen?
Payflower ist für Raff.
Raff.
Unser Kumpel Raff hat diesen Film hier.
Ich habe gar nicht auf dem Schirm, was uns Raff sonst so aufträgt. Hast du da mal ein paar Filme parat?
Raff ist eher so Underground-mäßig unterwegs, aber kann ich dir gerne ein paar Beispiele nennen?
Ja, weil irgendwie du bist da ja näher dran und hast das deswegen besser auf dem Schirm. Ich kann die Supportenden immer nur so grob anhand ihrer Filme zuordnen.
Ja, man kann ja, unsere Tabelle kann man ja auch nach Supportern sortieren. Insofern kann ich dir mal ein paar aufzählen, die wir hier definitiv schon rezensiert haben von Raff.
Mhm.
Da ist er. Ist ja dann doch einiges zusammengekommen. Der Exorzist 3. Excalibur. Lasst uns töten, Companeros. Lauren. Night Train. Out of the Blue. Vampire Nation.
Ach, okay.
White Lightning. Borgman.
Ja, okay.
Das waren so die Filme von Raff.
Deswegen, der hat bei mir nämlich eine durchwachsene Quote, ja. Ne? Also.
Durchwachsen trifft's. Bei mir hat er auch nicht mit jedem Punkt jetzt, mit jedem Film jetzt gepunktet, naja. Aber ist schon genreaffin, der Raff. Also er mag, von ihm kommen jetzt nicht so die Blockbuster, die großen.
Nee, stimmt. Mhm. Immer recht spezielle Filme, ja.
Hast du denn irgendwann mal was von, also ich meine, wir sind im asiatischen Kino jetzt nicht die mega krassen Experten, aber hast du was von Payflower schon mal gehört?
Überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Nein. Du auch nicht?
Nee, mir war der
komplett unbekannt. Ich hätte jetzt erwartet, dass der auch irgendwie auf irgendwelchen Listen drauf ist.
Tatsächlich nicht, weil nach Sichtung habe ich das auch erwartet, aber ist er nicht.
Mhm.
Weil so, der mag schon anmuten, so als hätte der so einen Fankreis, aber irgendwie ist der vielleicht doch kleiner, als er aussieht.
Also ich habe mir für dich, weil ich bin wieder dran mit Raten, wenn ich das richtig habe, ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Okay.
Weil ich kann mir vorstellen, dass du hier ein paar Sachen richtig gut fandest.
Gambling meinst du? Gambling muss 8 Punkte sein.
Da wird gezockt. Ja, ich habe ja sowieso die Hoffnung, Alter, dass du mir als pokernder Mensch und regelmäßig pokernder Spieler mir diese Spiele erklären kannst.
Nee, ich habe nichts verstanden, Alter.
Okay, das letzte habe ich verstanden. Also das, wo es dann schwerpunktmäßig drum geht. Aber mich hätte total interessiert, wie das Spiel funktioniert, was sie da vorgespielt haben.
Bevor die umgeschwenkt haben. Ja,
weil irgendwann switchen sie ja einfach, dann geht es ja um Matching-Karten. Ne?
Ja, so Memory-mäßig, ja. Genau. Das habe ich mir auch so zusammen kombiniert.
Ist so, wenn du halt drauf gesetzt hast, dass du die gleiche Karte gelegt hast, wie der, der gerade am Spielen ist, dann hast du gewonnen. Den Part habe ich verstanden, aber das Spiel davor, Alter, wo die die ganze Zeit alle die Dinger in ihrer Hand durchmischen, bis einer was sagt und dann hauen alle einen hin und wetten wie wild irgendwie mit dem Geld um sich so. Also, Alter, what the fuck? Ich hätte so gerne gewusst, was da passiert.
You don't like the Yabba?
Das dachte ich nur dabei.
Okay, kannst du mir auch nicht erklären. Schade.
Nee, kann ich dir nicht erklären. Also das habe ich auch nicht geschnallt. Das war wirklich aber
großer Moment der Verwirrung bei mir.
Dachte so, nanu?
Ja, kann ich verstehen. So, jetzt muss ich noch deine Punkte raten. Ich bin noch ein bisschen am Brainstormen.
Ach so, ja, stimmt.
Ist nicht so leicht. Nee, ich habe noch nichts von mir gegeben.
Nicht so leicht. Lass uns teilhaben. Warum ist das nicht leicht?
Ja, weil ich nicht weiß, ob du das an dem Film gut findest, was ich gut finde. Und du bist ja auch kein Gambler. Das, alleine schon das fällt vielleicht ins Gewicht.
Bluschen, kennst du fast alles.
Ich sag 7,5. Mal gucken, ob das edgy ist, wie du gerade reagierst. Ja, Payflower.
Ja, ich habe auch von dem Regisseur noch nichts gehört, aber der war schon dreimal für die Palme d'Or nominiert mit seinem Schaffen. Also Jahrgang 31, insgesamt dann 33 Credits, aber die hat er halt wirklich über eine lange Zeit verteilt. Ne? Also ich glaube, wann war der letzte? 2005 oder so?
Ja, stimmt.
Crazy. Masahiro Shinoda hat das auch mitgeschrieben, basiert auf dem Buch von Shintaro Ishihara.
Jetzt wissen wir auch, wo der Film herkommt, dass es sich um einen asiatischen Film handelt.
Ja, genauer gesagt Japan.
Mhm.
Und Masaru Baba und er haben das eben zum Drehbuch verfasst. Und das Ganze kam dann 64 raus und heißt, glaube ich, wirklich fast international überall Pale Flower.
Mhm.
Sogar in Deutschland. Und der Film steigt ein, auch hier kleine Noir-Elemente, weil wir haben einen Off-Erzähler, der unsere Hauptfigur ist. Muraki, gespielt von Ryo Ikebe, der ist ein Yakuza mittleren Alters, gerade aus dem Knast gekommen, weil er jemanden umgebracht hat, saß da entspannte 3 Jahre. Alter, das finde ich auch so geil.
Wie so ein Einbruch.
Das ist so lustig. Es kommt ja dann später im Film nochmal wird das ja nochmal thematisiert. Und ich finde es so lustig, Alter. Offenbar konnte man in Tokio in den 60ern ziemlich entspannt Leute umbringen und ist dann mal kurz 2-3 Jahre im Knast und dann wieder raus.
War schon, ja.
Ja. So, jetzt war er also 3 Jahre im Gefängnis für den Mord an einem Bandenmitglied von einer rivalisierenden Gang. Ja, jetzt ist er aber ein recht loyaler Typ und kehrt natürlich dann in seine alten Gefilde in Tokio zurück. Wobei wir da schon merken, das Leben, was da dran hängt, an seiner alten Gang und diesen Strukturen.
Hat sich ein bisschen was getan, ja.
Zum einen hat sich da was getan und zum anderen macht er das auch eher aus einer Gewohnheit raus und es macht weniger den Anschein, als wäre das so das, was er liebt und gerne tut, ne? So fühlt sich das schon auch irgendwo nach so einem Pflichtbewusstsein an. Weil
wirkt
er
auf dich
halt
so ein bisschen
desillusioniert,
oder?
Ja, oder einfach halt, ne, so ein bisschen ferngesteuert, macht er halt müde, genau. Mhm. So, macht er halt sein Ding, aber das ist jetzt, man hat nicht den Eindruck, als würde er krass brennen für diesen Job als Gangster und da Bock haben aufzusteigen oder sonst was, sondern er ist loyal, kennt die Regeln, hält sich an diese, kommt jetzt eben wieder raus und macht im Grunde da weiter, wo er aufgehört hat. Und eben, jetzt haben wir es schon gesagt, es hat sich aber zwischenzeitlich einiges getan. weil diese Funada-Gang, zu der er gehört, die hat sich nämlich zwischenzeitlich mit einer anderen Gang zusammengetan. Da gab es eine Fusion aufgrund eben der aktuellen Umstände. Damit muss er sich dann erstmal abfinden, und zu seinen alten Gewohnheiten gehört neben seiner eigentlichen Freundin, die schön auf ihn gewartet hat, mittlerweile 23 ist, also immer noch ganz gut aufgestellt, der Herr, hat dann diese Lady, die von ihm eigentlich schon ein größeres Commitment erwartet, aber was er halt wahrscheinlich irgendwie nie bereit sein wird zu geben, macht da also eigentlich auch nur so aus Gewohnheit noch mit in dieser Beziehung. Jetzt ist aber so ein großer neuer Faktor in seinem Leben nach dem Knast. Also weil ganz kurz zur Freundin noch, ne? Er sagt dir dann auch so, hey, du hast doch da jetzt den anderen Typen, der sich tierisch für dich interessiert, heirat den doch. So macht, also meint er ernst, ne? So
ja.
Nimm den Heiratsantrag an und leb mit dem dein Leben, weil bei uns wird sich nicht mehr viel verändern. Naja, und
er spielt damit offenen Karten, ja.
Total. Gegensatz zum nächsten Abschnitt, weil zu seinen anderen Routinen gehört nämlich auch noch immer in der illegalen Kartenbude abzuhängen, oder da spielen die halt diverse Spiele. Und da wird wild gewettet. Und obwohl er da nicht wirklich was gewinnt, geht er da immer wieder hin. Und der entscheidende Wendepunkt in der Handlung ist, dass er jetzt einmal da beim Spielen ihm gegenüber eine Lady sitzt, die neu in der Runde ist. Und das ist die nächste Hauptfigur, Psycho. Und die ist...
P. Silent.
Was?
Ach so. Das P ist Silent.
Ja, Psycho, genau. Das ist eigentlich auch schon stimmt. Das ist, ja, nicht nur der Name ist eine Red Flag, sondern die Dame.
Stimmt. Der Name ist wirklich eine Red Flag, ja.
Die Dame legt schon auch noch ein paar andere Verhaltensweisen an den Tag, wo man denken könnte, vielleicht nicht unbedingt eine Dame, mit der man mehr Zeit verbringen sollte. Aber er ist schwer fasziniert von der Dame.
Mhm.
Sie strahlt eine sehr mysteriöse Aura aus, die ihn irgendwie anzieht. Und vor allem die Art, wie sie spielt, weil die da mit einer ziemlichen No-Fucks-Given-Einstellung auch Geld setzt, und das imponiert ihm ziemlich, und so nähern die sich an. Und so wird er aber auch so eine mehr, also jetzt, das geht nicht in so eine romantische Richtung, sondern es kriegt eher so eine Mentor-Protégé-Ebene oder auch fast ein bisschen so eine Beschützer-Sache, ne? Weil er ist jetzt eben fortan ihre Verbindung zu diesen illegalen Spielereien, weil sie sagt, ey, das ist ja alles ganz nett hier mit dem Kartenspiel, was wir da machen, aber das ist Kinderfasching. Ich muss zu einem Ort, wo die um richtige Beträge spielen.
Ja, hattest du ja in der Support-Episode mit dem Club, dass man da irgendwie jemanden hat, der einen reinbringen muss erstmal.
Ja.
Um da Kontakte zu knüpfen.
Genau, und er ist dann eben ihr Mann, der sie da reinbringt. Mhm. Und plötzlich spielen sie dann halt um ganz andere Beträge. Und er verbringt dadurch immer mehr Zeit mit ihr. Und dann findet er natürlich mehr über sie raus, und bis hierhin würde ich erzählen.
Mhm.
Ja, sie wird von Mariko Kaga gespielt, und ich finde, das ist, glaube ich, das Wichtigste an dem Film. Die beiden sind nicht nur solo, finde ich, wahnsinnig spannend. Beide unfassbar charismatisch, Alter.
Aber hallo.
Und in der Kombination halt nochmal krasser. Also die Chemie ist da natürlich auch sensationell. Und Alter, meine Fresse, ist dieser Film stylisch, ey.
Ja, danke.
Oh fuck, ich habe bei so vielen Einstellungen wieder gedacht, fuck, ja. Auch diesen Film hat Tarantino gesehen. Und ich habe ja auch auf jeden Fall, also diese Einstellung von dem Spiel, dem Raum, wo die spielen. Mhm. Die sitzen ja da alle auf dem Boden, und du hast einen relativ dunklen Raum. Und dann filmt er über die Reihe, die vor uns sitzt, auf die gegenüberliegende Reihe. Aber hast du dann irgendwie nur wie sie im Fokus, wie in so einem Lichtschein.
Mhm.
Das sind so krasse Einstellungen. Aber da musste ich halt eben auch an Kill Bill und Konsorten denken. Und es hat so viele Shots, dachte ich wieder, ja, Tarantino hat diesen Film gesehen. Aber auch Scorsese, Alter. Weil wie er mit der Sonnenbrille da aus diesem Haus rausläuft, auf diese hektische Straße in Tokio kommt, Casino, Goodfellas und so. Mhm. Ich habe da so viel von Scorsese wieder gesehen.
Ist auch geil, wie viele Filme man hier rein interpretieren kann, weil ich habe mir tatsächlich gedacht, zu der gleichen Zeit, im gleichen Jahr, in Frankreich, hätte diese Rolle Delon übernommen.
Ey, ich habe sowieso,
der junge Delon.
Ey, bei ihm habe ich mir die ganze Zeit gedacht, weil das so ein charismatischer Typ ist. Ich war dann eher im amerikanischen Bereich unterwegs, ne, und dachte so, vielleicht irgendwie so Forster oder sonst. Also so, so irgendwie so middle-aged, kernige Typen.
Ja, der ist super charismatisch.
Hammer, Alter. Was ist er bitte für ein charismatischer Typ?
Es gibt ja diesen Moment, wo sie sich dieses Autorennen liefert mit diesem bärtigen Typen da.
Ja.
Und wie cool er dabei bleibt, so, weißt du?
Also, ja, sie aber auch, ne?
Sie auch, aber weißt du, normalerweise müsste der Beifahrer ja dann schon ein bisschen unruhig werden. Und wie lässig er das Ganze verfolgt, so völlig wortlos und kommentarlos.
Mega, passt halt Mann. Voll zu seiner Laissez-faire-Einstellung, ne? Also auch, der nimmt alles einfach so hin und diese stoische Gelassenheit, die er mitbringt, die macht den halt nochmal cooler.
Mhm.
Und sowieso, also auch da, wie der Film mal kurz die Tonalität switcht, ey, wie random ist dieses Rennen. Mhm. Also hast du plötzlich hier Tokyo Drift und dann ist es aber eigentlich wieder so ein Gangsterfilm. Und sowieso ist es eher noch so eine Romanze,
ja, aber
auch nicht so richtig.
Aber diese Tokyo Drift Szene ist ja auch so ein bisschen, also ist ja Charakterzeichnung für sie auch so, weißt
ja,
du?
Genau.
Sie ist ja so ein bisschen so die gefährliche,
die sucht die halt verbotene nach Frucht, dem Adrenalin, genau.
Sie sucht nach Adrenalin, ich find's auch super smart. Weil du fragst dich natürlich, Alter, wo hat die denn die Kohle her, dass sie so grenzenlos eigentlich so viel verprassen kann und Bock hat, lieber alles zu verlieren, anstatt mit Geld rauszugehen. Und dann erfährst du irgendwann komplett beiläufig und random, wer sie ist und woher dieses Geld eigentlich stammt und so.
Nee, aber halt erfährst du ja nicht. Das ist ja gerade in dem Moment, wo er es sagen will, werden sie ja unterbrochen und dann sagt er ja wieder aus dem Off, naja, eigentlich ist es auch egal, wo sie herkommt.
Ja, ja, klar. Aber du kannst es dir zusammenreimen, weil es gibt ja ein zufälliges Treffen zwischen diesen beiden.
Naja.
Und dann weißt du, okay, aus welchem Kreis sie kommt.
Ja, da sieht man
und
halt
vorher ist ja so diese große
Blick mal in die andere Seite. Ja. Ne? Ja, voll. Aber sie, eben wie sie als Mysterium aufgezogen wird, das funktioniert halt einfach ganz stark über die Inszenierung und über das Charisma, was die Schauspielerin mitbringt, Alter. Weil das ist schon wirklich cool gemacht.
Die Klamotten sind aber auch geil, Alter.
Also das ist halt alles das Design, so viel der Kostüme Style, und so, Mann.
Ist Wahnsinn, Mann.
Und ich finde auch, also es ist ein wunderschönes Schwarz-Weiß und ich finde es geil, dass das primär bei Nacht wunderschön ist. Mhm. Weil die Tagsszenen, also muss mit ISO-Werten oder sonst was zu tun haben, da bin ich nicht tief genug in der Materie, aber findest du nicht, dass bei den Tagsszenen hat er eben sowas Milchiges und dadurch kriegen die Schwarzwerte eher so einen Graustich und nachts hast du aber das richtig satte Schwarz dadurch, bei den Nachtszenen. Und dadurch sieht er halt, hat er bei Tag irgendwie so eine ganz andere Tonalität als bei Nacht, was aber, finde ich, voll gut zur Handlung und zu den Figuren passt.
Okay.
Und ja, ich fand den einfach optisch wahnsinnig stylisch.
Ja, cool, dann bist du auf meiner Wellenlänge, Alter. Hätte ich ja nicht gedacht.
Doch,
fand ich. Dachte, die wirklich passiert hier ein bisschen zu wenig. Also klar, hätte ich das gedacht.
Ja, also wenn man was an dem Film kritisieren möchte, dann könnte man vielleicht die Handlung, die sehr überschaubar ist, auseinandernehmen. Aber
ein früher Vertreter des Style over Substance, ja.
Naja,
schon.
Böse formuliert, voll. Ja, ja. Total. Aber wenn
es so aussieht, dann gibt's mir.
Wenn es so aussieht und sich so anfühlt und du vor allem so mit den Figuren mitgehst, weil die dich da reinziehen und das macht die Inszenierung und eben die Bildsprache und das Charisma der beteiligten Leute. Ey, voll.
Ach, wie geil, wo die so durch die Stadt fahren und du siehst irgendwie die POV aus dem Auto und dann verschwimmt alles so, weißt du, so die ganze Optik und die ganze POV so um dich rum so. Also wie geil das, wie experimentell das war für so einen Film aus der damaligen Zeit, weißt du, was die Kamera angeht und fett, ey.
Sowieso fett. Spannend, wie diese Autofahrten inszeniert waren, also
einerseits auch, so voll artifiziell, aber dann auch wiederum.
Ja, genau, da hast du auch eben diese kurzen Rückprojektionsmomente, ne, und dann aber zwischenzeitlich hast du das Gefühl, du bist wirklich mit auf der Straße.
Beides,
das erledigt sich natürlich in dem Moment, weil also jeder, der mal in einem Cabrio gefahren ist, weiß, mit ihrer aufwendigen Hochstreckfrisur wäre es spätestens, wenn sie da einmal Gas gegeben hat, wäre es das gewesen. Und da bewegt sich ja gar nichts so insofern.
Da ist ja der Lee wieder, der Analytiker.
Ja, das bricht halt ein bisschen die Illusion.
Der See,
aber
ragt bis zur Stufe. Was machen die, wenn der See noch weiter steigt, wenn es regnet? Es regnet ins Wohnzimmer, fließt da alles rein. So, wie soll das gehen?
Naja, also komm. bei dem,
voll der Meteorologe.
Bei dem Set haben sie das Ding wirklich nicht zu Ende gedacht.
Das ist
Alter.
Der Einzige auf der Welt, dem das aufgefallen ist, Alter.
Nie im Leben.
Aber 100%. Nie. 100%.
Nee. Können wir bitte einen Blog eröffnen,
mal
wo wir das eruieren?
Guck mal bei IMDb, ob das als Filmfehler aufgeführt ist, dann sage ich, okay, das ist nur dir aufgefallen.
Okay, das machen wir jetzt.
Mach das mal.
Ja.
Der besagte Tümpel. Der Italien dann darstellt. So, Gaslight war so.
Ja, genau. Das Schöne ist, wusste ich auch noch, dass das Gaslight war. Stimmt, es gibt ja immer so, so eine Filmfehler.
Ja, ich glaube nicht, dass das da auftaucht.
Wo das sind, ist, das, ist das bei Goofs? Wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Gucken wir nochmal.
Wir sind sehr gespannt.
Ja.
I hate this job.
Schlimmer als so ein Security Guard auf dem Parkplatz, ja.
Genau.
Immer warten, warten.
Verdammt. Wir schreiben viel über Treppen, aber nicht das mit dem Haus. Also nicht das mit dem Haus am See.
Aha.
Ja. Nur dass, als sie sich umarmen am See, dass sich da die Position ihrer Köpfe verändert.
Das, davon reden wir nicht.
Ja. Ach nee, siehst du, bei Factual Errors müsste das ja wahrscheinlich sein, ne? Oder?
Ja, stimmt, das ist nochmal unterteilt, glaube ich.
Aber da steht nur, dass der Typ im Tower von London die falsche Uniform hatte.
Siehst du? Nichts von Ebb und Flut.
Du hast recht, ja. Okay, es ist nur mir aufgefallen. Verdammt.
Du bist halt da auch pingelig, Alter.
Nö, es ist einfach, in meinen Augen hat der Film was falsch gemacht, wenn mir sowas auffällt.
Oder du bist zu pingelig. Wie wär's denn mit der Theorie, Alter? Mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also ich habe nicht daran gedacht, dass ihre Frisur jetzt durcheinander sein müsste.
Ich versuche mich immer in die Situation zu versetzen. Wenn ein Film mich so reinzieht, dass ich dann auch in der Situation bin, hat er ja tendenziell schon was richtig gemacht. Mhm. Und wenn es dann aber so Elemente gibt, die diese Illusion brechen, dann reißen die mich halt kurz raus.
Weißt aber du? Es wäre doch voll der nackte Kanone-Moment, wenn die Kamera dann auf sie schneidet und sie nicht mehr stylisch, sondern ihre Haare wehen so in alle Richtungen, Alter. Und sie hätte so eine helle Helena Bonham Carter-Frisur auf einmal, Alter. Das wäre doch komisch, Alter.
Oh, aber das wäre so konsequent.
Konsequent, ja.
Die steigen ins Taxi ein und sie ist voll gelackt und so weiter. Und sie steigen aus und sie sieht wirklich aus, ey, wie Helena Bonham Carter, nachdem ihr die Flasche in der Hand explodiert ist, ey. Geil.
Oh Mann, Alter.
Ah. Nein, also das tut dem Film keinen großen Abbruch, keine Sorge.
Okay.
Ja, nee, ich fand den fett. Wirklich, ich habe den sehr gerne geguckt, fand es geil, dass du sowas eben auch in so einer Lauflänge erzählen kannst.
Sehr geil.
Und
ja.
Ganz ehrlich, für japanische Produktionen, ich hatte hier einen einzigen Moment, wo ich das Schauspiel, was ich halt sonst aus der Zeit gerne mal kritisiere, gesehen habe, wo es einfach maßlos drüber war.
Mhm. Herzlichen Grenzen, ne?
Und das ist die Traumsequenz.
Oh, die fand ich aber auch gut, ey.
Ja, die ist an sich schon gut, nur das, was er da spielt, ist halt eben dann genau die Sorte Schauspiel.
Aber was hat denn das damit zu tun, wie er das spielt? So, er träumt das doch gerade.
Ja, aber er spielt es halt voll drüber, diese Panik, die er dann hat. Da
ja, aber vielleicht träumt er, dass er so panisch ist,
ja,
in diesem
gut,
Traum.
Träumt er halt drüber, ja.
Er träumt drüber so. Das längst du doch nicht, Alter. Also gerade wenn es ein Traum ist, darfst du sowas doch nicht bewerten.
Ich bewerte das Schauspiel generell so und ich sag halt, in der Szene ist mir aufgefallen, weil sonst haben wir...
Er träumt halt scheiße oder was ist jetzt...
Digga, sonst haben wir das voll oft in Filmen, dass, also in japanischen Filmen, dass ich halt sag, ey, total geil inszeniert, Handlung super und so weiter, aber ja, Schauspiel ist halt die Zeit, Japan und so, müssen wir in Kauf nehmen. Und hier war das ja wirklich fast schon auf natürlich getrimmt, das Schauspiel.
Ja, aber
die haben gesprochen, wie Menschen sprechen und
genau,
so.
Genau, ja. Aber überleg mal, wie geil dieser Kniff eigentlich ist. Weil er sich ja nicht einmal aus der Ruhe bringen lässt, des ganzen Film übers, in der realen Welt und so. Und dann träumt er natürlich und in diesem Traum, das ist das erste Mal, dass wir ihn in Panik sehen und dass er so Emotionen zeigt und so hin und her. Und das ist schon irgendwie ganz geil, so, dass es im realen Leben dann wieder der lässige Typ, der sich durch nichts aus die Ruhe
bringt. Ja, aber wäre das nicht geil, wenn er in dem Moment tatsächlich echte Emotionen zeigen würde?
Aber du träumst ja nicht nur,
und das halt gut spielt?
Ja, aber du träumst ja nicht nur reale Sachen, Mann. Ich habe schon geträumt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich 2 Meter groß bin und Basketballer und das entspricht auch nicht der Realität.
Ja, aber dann bist du doch in deinem Traum, nimmst du dich doch dann auch als echt wahr.
Ja, weiß nicht.
Er ist ja auch Latte, Alter. Wie gesagt, ich finde nicht, dass es dem Film irgendwie einen Abbruch tut.
Ich finde, Traumsequenzen darf man nicht schauspielerisch bewerten.
Okay, gut.
Lieg ich jetzt mal fest.
Na, fair enough.
Okay. Aber ich war tatsächlich erstmal auf der falschen Fährte, weil ich habe mal kurz geguckt bei Letterboxd, was das für ein Film und dachte, okay, wieder ein Samurai-Film. Mhm. Weißt du, aus den 60ern.
Hätte
wieder mal so ein
Namen
Schwarz-Weiß-Samurai-Film, Japan und so, ja. Und Pale Flower, genau. Hier geht's wieder in den Schwertkampf, aber war dann doch überrascht, dass wir hier in so einem Stadtszenario und so einen Yakuza-Film haben. Schon ganz geil.
Mhm.
Sehr cool, Raff.
Ja, voll gut. Da wäre ich alleine nie gelandet bei dem Film. Ich freue mich, den gesehen zu haben.
Ja, das ist mal wieder ein die Perks von der Supporterschaft, dass wir auf so einen Film gestoßen werden. Ich wäre da auch nicht drauf gekommen, der war auf keinen Listen drauf, was mich wundert. Also da
sehr seltsam.
Da schmeiße ich 500 andere Filme von einer Schneiderliste runter, um den hier raufzupacken. Also.
Ja, deswegen, Raff, erzähl echt mal gerne, wie du da gelandet bist bei dem Film.
Sehr gerne. Das kannst du mal machen, ob er die Criterion Collection zu Hause hat oder.
Aber der ist doch nicht in der Criterion Collection, oder?
Der schon.
Ach so?
In der Criterion Collection ist er drin.
Sicher, okay. Ja.
Ich bin der Meinung, ich habe das Cover gesehen.
Aha.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, dann.
Aber nicht auf der Schneiderliste und auf irgendwelchen Listen, denen ich folge. Und das sind ja gleich mehrere. Und dass der nicht empfohlen wird von irgendeinem von den Atzen, das wundert mich.
Mhm.
Alright. So. Hast du die Punkte parat?
Hab ich. 7,7 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 4,0.
Eine 9 von mir.
Oh, geil, Alter. Aber nicht gut für mich, einen miesen. Ich bin bei 8,5.
8,5 von dir.
Mhm.
Ich dachte schon wieder, wir klingeln, aber 8,5 ist ja auch mal eine ordentliche Punktevergabe. Das ist nochmal eine fette Ausbeute.
Ja, ja, auf jeden. Geil, ey, 9 von dir. Das habe ich nicht kommen sehen.
Wirklich, wirklich geil, Alter.
So, mal ganz kurz.
Also gerade so stilistisch war ich hier schon sehr geflasht und dachte, Alter, wie stilsicher kommt dieser Film eigentlich daher?
Das ist krass. Oh nein, wir haben einen Unentschieden.
Wir haben einen Unentschieden?
Ja.
Okay.
Nee, stimmt gar nicht. So ein Quatsch. Mich knallhart verzählt. Du hast gewonnen.
Ich habe gewonnen.
Warte mal kurz.
Ist ja noch besser.
Noch besser als Unentschieden, ja, ja. Doch, du hast 2,5 und ich habe 3, ja.
Okay, wie krass.
3 miese für mich, 2,5 für dich. Guck mal, hätte ich dir fast einen Sieg unterschlagen.
Mensch, ey, dabei verlasse ich mich auf deine mathematischen Kenntnisse.
Ja. Deswegen lieber zweimal rechnen, hat funktioniert. Alright, ja, du,
Ich kann mal gerade gucken, weil das war die letzte Episode des Monats, insofern haben wir jetzt ein Endergebnis, aber ich glaube, ich habe mich diesen Monat gar nicht so schlecht geschlagen.
Nee, du hast ja sogar zweimal oder dreimal gewonnen, glaube ich.
Ja, ja, irgendwas war das. Ich habe ein paar Punkte gesammelt, aber also gerade bei der Supporter-Episode hätte ich ja auch sogar für mich entscheiden können.
Ja, stimmt.
Aber in der regulären sah es ein bisschen schlechter aus.
Mhm.
Ja, bei den regulären war es nur ein 4-2 am Ende.
Mhm.
Da warst du doch 4-1 vorne, aber okay. Da war es nicht ganz so knapp. Aber gut, zumindest nicht zu 0.
Alright.
Und jetzt haben wir noch einen Bonustrack hier von Lee. Du hast hier noch eine Rezension, die du gerne unterbringen würdest.
Ja, weil ich war im Rahmen der Berlinale jetzt bei einem Screening, also unter anderem, aber eben eins, über das ich reden möchte, weil das irgendwie ein spezieller Film ist.
Okay.
Und das haben sie auch speziell aufgezogen, weil bei dem Screening waren zwei der Hauptdarsteller dabei, HauptdarstellerInnen. Regisseur war dabei und dann haben sie die Luise Neubauer noch dazu geholt. Du weißt, wer das ist?
Nein.
Die Klimaaktivistin.
Ich kenne nur Greta.
Nein, Digga, du kennst doch, die ist schon auch oft und viel in den Medien, weil die eben durch Fridays for Future sich, glaube ich, so fing das an, aber mittlerweile ist die in sämtlichen Medien, die ist immer in Talkshows, Alter, und die ist schon, also aus deutscher Perspektive, das Aushängeschild, das Postergirl für Klimaaktivismus. Und die war eben auch da, weil dieser Film eben auch einen Bezug hat zum veränderten Klima.
Aber sie macht was Greta Thunberg praktisch macht, oft jetzt aus deutscher Sicht.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Mhm.
Richtig. Und da eben auch ganz weit oben bei den Leuten, die es organisieren, und deswegen halt eine wichtige Figur, und die haben sie dann auch dazu geholt, damit die eben auch noch so ein paar Takte dazu sagen kann, inwiefern dieser Film halt eine Relevanz hat. Und natürlich hat sie auch drüber gesprochen, dass es halt eigentlich mehr solche Filme geben müsste, weil natürlich die Frage im Raum stand, was können Filmschaffende denn überhaupt tun, um am Klima irgendwie da mitzuhelfen, und deswegen haben die sie dazu geholt. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, nicht nur, dass der Film sich inhaltlich am Rande damit beschäftigt, sondern dass der Regisseur bis dahin nur Dokumentarfilme gemacht hat. Das ist sein erstes fiktionales Werk. Der Regisseur heißt Joshua Oppenheimer und der Film, um den es jetzt geht, heißt The End. Da sind wir natürlich jetzt mal wieder sehr früh, weil durch solche Geschichten kommen wir dann eben öfter mal an Filme ran, die noch nicht im Kino laufen, und dieser hier wird erst Ende März in Deutschland starten, also am 27.03.
Kannst du dich noch erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich den sehen will? Ganz cool, dass du den schon kennst.
Okay.
Ja, ich meinte mal.
Den willst du auch sehen?
Ja, den will ich auch sehen. Insofern hatte ich auf dem Schirm, habe ich auf meiner Watchlist.
Gucken wir mal, ob das noch so ist, wenn ich drüber gesprochen habe.
Okay.
Weil das, der Film ist auf jeden Fall eine Challenge.
Mhm.
Ja.
Ja, auch eine ordentliche Länge, oder? War das nicht so?
Ja, eben, weil der geht 2,5 Stunden und ist ein Musical.
Ja, habe ich auch von gehört, dass da gesungen wird.
Das ist halt erstmal was, da muss man sich drauf einlassen können, zumal das Ganze auch noch eine postapokalyptische Geschichte erzählt.
Mhm.
Also ein wilder Genre-Mix. Es geht hier im Kern um eine reiche Familie, die sich in einer Salzmine einen sehr luxuriösen Bunker reingebaut haben und dort jetzt leben, weil die Erde um sie rum offenbar zerstört ist. Offenbar deswegen, weil wir das nie gezeigt bekommen und immer nur so anhand von Dialogstellen erahnen können. Und es gibt so den einen oder anderen Hinweis drauf, dass draußen halt die Welt nicht mehr bewohnbar ist.
Mhm.
Und das vor allem, weil die schon seit über 20 Jahren jetzt in diesem Bunker sind. Und da eben leben. Und das offenbar ja aus einer sehr elitären Position raus, weil die scheinen eben sich das halt primär mit ihrem Geld ermöglicht zu haben. Und das ging so weit, dass dieses Paar sich auch einen Butler und einen Arzt mitgenommen hat und so. So, das heißt, jetzt lebt da also die Mutter mit dem Vater, dem Sohn, dem Butler, dem Doktor, noch eine Freundin dabei. Das ist erstmal die Ausgangsposition. Okay, wir haben also Tilda Swinton als Mutter, Michael Shannon als Vater, George McKay als Sohn,
mhm.
Tim McGinnery als Butler, den kennen wir, das ist wie auch wieder so ein Gesicht, 126 Credits, den kennt man aus x Sachen, den Namen hat man wahrscheinlich nicht immer so präsent, aber aus Notting Hill kennst du den bestimmt oder war auch schon bei Game of Thrones, mhm. Bei Game of Thrones war er auch dabei oder jetzt zuletzt haben wir in Gladiator 2 war er einer der Senatoren. So, deswegen, also die Fresse kennst du auf jeden Fall.
Okay.
Der Arzt wird von Lenny James gespielt. Hier, Morgan in Walking Dead.
Oh.
Wo ich ja schon bei meiner Snatch-Besprechung gesagt habe, dass es mich immer wieder schockt, dass der Typ Brite ist, weil ich den halt so als Morgan einfach drin habe,
mhm.
mit seinem All Life is Precious-Ding und so weiter, dass das jedes Mal wieder ein Schock ist, wenn ich den in seinem muttersprachlichen Britisch-Englisch höre. Ja. Die Freundin, die da noch dabei ist, wird von Bronagh Gallagher gespielt. Die kennst du vor allem als Trudy in Pulp Fiction.
Ach.
Weißt du, wer Trudy ist?
Ja, ich weiß, wer Trudy ist.
Okay.
Die war bei Eric Stoltz, die zweite Braut neben Rosanna Arquette.
Die richtig, da. Die mit der Bong auf der Couch sitzt,
genau,
und
ja, ja.
eigentlich nichts, mhm. tut, außer rauchen. Das ist...
Ja, jetzt habe ich natürlich auch das Gesicht von mir. Ja. Die habe ich auch schon mal ein paar Mal gesehen in anderen Filmen.
Ich hatte die den auch in dieser Serien, in dieser Serie Brassic, da hatte die auch eine durchgehende Hauptrolle und so. Mhm. Also die hat auch schon wirklich viel gemacht, kennt man aber eben auch so ein Gesicht, was man nicht wirklich zuordnen kann.
Mhm.
So, und die sitzt eben noch die Freundin, die da mit bei ist, und die leben die seit über 20 Jahren in diesem Bunker.
Mhm.
Das heißt, der Junge, George McKay, ist in dem Bunker geboren und hat halt auch nie was von der Außenwelt gesehen.
Mhm.
Der kennt nur diesen Kosmos. Übrigens auch so ein Ding, keine der Figuren hier hat einen Namen. Also
okay.
Tilda Swintons Figur heißt Mother, Father, Son, Butler, Doctor, Friend und so weiter.
So eine.
Ja.
Wie bei Stadt der Blinden, okay.
Mhm. Das hat hier natürlich damit zu tun, dass diese Familie natürlich sinnbildlich steht für ein größeres Problem, ne? Oder das, was halt wahrscheinlich passieren würde jetzt in so einem Fall, weil wir einfach in Zeiten, wo Oligarchen irgendwie auf Regierungen Einfluss nehmen und so ist das naheliegend.
Mhm.
Sowieso kann ich jetzt vielleicht erstmal kurz erzählen. Nee, ich erzähle erstmal kurz die Handlung zu ändern, dann erzähle ich, wie der Regisseur da drauf gekommen ist. Weil der hat das auch geschrieben. Die Situation ist, also der Konflikt, der jetzt losgeht, ist, dass in diese vermeintlich sichere Situation plötzlich ein Mädchen auftaucht. Die ist von der Oberfläche gekommen. Auch wir erfahren nicht so richtig, was passiert ist. Wir wissen nur, sie war früher auch mit ihrer Familie unterwegs, die nach und nach dezimiert wurde,
mhm.
aufgrund der Zustände an der Oberfläche. Und sie hat es jetzt in diese Salzmine geschafft. Wird natürlich zuerst von allen als Bedrohung wahrgenommen und dann so peu à peu lebt die sich da ein und wird angenommen. So, dieses Girl, wie sie eben in der Figur nur heißt, wird von Moses Ingram gespielt. Der nächste Shootingstar, ich meine, das finde ich schon krass, Alter. Gefühlt sieht man die so oft in letzter Zeit, aber die hat gerade mal 12 Credits, ne? Mhm. Hat ja für Queen's Gambit eine Emmy-Nominierung bekommen, wo sie eine Nebenrolle gespielt hat.
Okay.
Und dann kam ja Tragedy of Macbeth. Und dann war sie ja eigentlich die eine der Hauptrollen bei Obi-Wan Kenobi. Ne? Da war sie ja so die Antagonistin. Und Digga, hat die eine Karriere, ey. Also ist auch schon immer geguckt, was sie als nächstes macht, finde ich. Klingt schon wieder ein bisschen vielversprechend, weil könnte schön viel Pathos sein. Untitled Catherine Bigelow White House Thriller. So heißt das Projekt.
Okay.
Hat aber da schon echt eine krasse Besetzung, Alter. So unter anderem Idris Elba und Rebecca Ferguson und so weiter. Und der soll jetzt dieses Jahr kommen. Also der ist schon abgedreht, ist in der Post-Production und der wird kommen.
Ist ja auch schon eine Weile her, seitdem der letzte Catherine Bigelow Film irgendwie rausgekommen ist. Wann hat die
denn was hat, hat die nach Zero Dark Thirty noch einen gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, ob danach noch was gekommen ist.
Okay. Aber ja, wie heißt Digga, der bei Zero Dark Thirty mitspielt? Also der. Bin jetzt bekloppt. Jetzt muss ich leider nachgucken, wer es ist, sonst komme ich da ewig drauf zurück. Nicht Joel Edgerton, sondern Jason Clarke. So. Hm. Der wird da nämlich auch wieder mitspielen. Also sowieso fand es eine krasse Besetzung. Das bin echt gespannt, was das wird. Und da ist sie eben auch wieder dabei. Ich will damit auch nur sagen, Moses Ingram hat einen ziemlichen Run und das sieht nach einer großen Karriere aus. Weil die jetzt schon mit den paar Credits, die sie hat, halt echt, da sind große Projekte dabei gewesen. Ja, und die kommt jetzt eben neu in dieses Szenario und lebt sich dann so peu à peu da ein. Und das Ganze ist eben immer wieder untermalt von Songs, wo ihre Situation besungen wird oder eben mitunter auch die Auseinandersetzung mit diesem großen Gesamtproblem, was hier immer so drüber schwebt. Ne? Also wir haben halt eben draußen ein apokalyptisches Szenario und die elitäre Familie lebt aber da vermeintlich in der Sicherheit. Die Frage ist natürlich nur, was ist mit allen, die draußen sind? Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die der Film aufwirft, weil wir haben jetzt hier, und das ist bestimmt auch kein Zufall, aber es ist natürlich eine weiße Familie, die offenbar sehr reich ist, die sich von der Oberfläche und damit vom Rest der Menschlichkeit, der Menschheit verabschiedet hat. Und jetzt, freudscher Versprecher, damit natürlich auch ein Stück weit von ihrer Menschlichkeit, weil daran werden sie jetzt erinnert. So, jetzt waren die irgendwie 25 Jahre nicht mehr an der Oberfläche und plötzlich kommt jemand von da oben und erinnert sie an ihre Menschlichkeit und vor allem auch an das, was sie zurückgelassen haben. Ne, und das ist, glaube ich, eben die Frage, die der Film aufwirft, weil es gibt solche Menschen und dann ist aber was, wo sind die Gedanken an die, die nicht in dieser Position sind? Mhm. Wo sind die Gedanken an die, die du gegebenenfalls zurücklässt? Weil jetzt komme ich zu dem, wie der Regisseur sich das wieder darauf gekommen ist. Weil der war schon zweifach Oscar nominiert für seine Dokus. Der hat 2014 The Act of Killing gemacht und 2016 The Look of Silence.
Ja, die sind natürlich groß, die beiden.
Die sind hart. Und die, beides Filme, wo es um Indonesien geht, meine ich.
Ja.
Und eben um die grausamen Dinge, die dort passiert sind.
Der Jan mal bei uns besprochen, glaube ich, einen von denen.
Ja, ich glaube auch The Act of Killing, ne? Mhm. Ja, und jetzt hat der, wollte der wieder eine Doku drehen, wieder in Indonesien. Jetzt haben aber diese Filme zur Folge gehabt, dass der in Indonesien nicht mehr sicher ist. Weil es natürlich einige Leute gibt, speziell dann halt eher auf Regierungsseite, weil das war natürlich sehr systemkritisch, ne? Und auch, klar, viel Vergangenheit und so, aber ging ja eben auch noch um Überreste, wie sie heute noch sind und so.
Fand das nicht so geil.
Unterm Strich gibt's Leute, die dem nichts Gutes wollen in Indonesien, sodass es halt ihm wurde von vielen Seiten nahegelegt, halt da nicht mehr hinzugehen. Der ist da einfach nicht sicher. Mhm. So, das heißt, er musste sich jetzt also ein anderes Thema aussuchen und hat sich dann überlegt, was er macht. Und jetzt kam das eben durch Pandemie und diesen ganzen Populismus und so weiter, war das halt immer mehr Thema, wie eben so Superreiche und Oligarchen und Co., wie die plötzlich einfach mit ihrem Einfluss, den sie halt auf die Welt haben, immer sorgloser umgehen und halt das auch immer weniger hinterm Berg mithalten. Ne? Und das ist, hat ihn halt insofern beeindruckt, dass der wissen wollte, wie sind solche Leute emotional aufgestellt. Und hat sich dann eben an einen so einen superreichen Oligarchen gewandt und durfte den so ein bisschen begleiten. Und der hat ihn dann irgendwann total stolz durch seinen privaten Bunker, den er sich irgendwie vor vielen Jahren hat bauen lassen, geführt. Und da meinte er, ist er halt vom Glauben abgefallen, ne? Weil der sich einfach unterirdisch einen Bunker, so einen Luxusbunker gebaut hatte, wo dann klar war, ja, also wenn dann hier der Shit down geht, ne, so, ich, meine Familie und die paar Freunde, die wir uns ausgesucht haben, wir sind safe. So, da Nahrung für weiß nicht wie lange und so und alles einfach.
Da kann man die Idee zu dem Film, so. Ja.
Und dann hat der sich aber eben sofort gefragt, okay, Alter, wie krass ist er denn drauf? Wo sind die Gedanken an, ich lasse aber halt auch alle Menschen zurück, die sich den Scheiß nicht leisten können, ne? Und wie sieht's mit dem Gewissen dahingehend aus und so weiter? Und das hat ihn halt fasziniert. Also diese Nonchalance, mit der du dann einfach für dich und deine Sicherheit sorgst und halt literally nach mir die Sintflut.
Mhm.
Ja, und dieses Mindset, das war halt so die Initialzündung, diesen Stoff zu schreiben. Und natürlich war das ein Prozess. Tilda Swinton war sehr schnell mit im Projekt und war da wohl auch, hat ihren Einfluss genommen und die haben halt viel drüber gesprochen, wo sie damit hinwollen. Das Ganze war natürlich insofern auch nochmal eine Herausforderung, weil natürlich hatten die DrehbuchautorInnen, die sich dem angenommen haben, allen voran Rasmus Heisterberg, der das Original von The Girl with the Dragon Tattoo geschrieben hat.
Mhm.
Nathaniel Phillip, Shusaka Harada als Consulting Screenwriter und eben Joshua Oppenheimer auch noch selber mitgelistet. Die haben ja die Credits. Und jetzt ist das Ganze aber natürlich auch ein Musical. Und Marius de Vries, der ganz viel bei La La Land gemacht hat, der hat hier mit Josh Schmidt die meisten Songs komponiert und geschrieben.
Nicht die schlechteste Vorlage erstmal, okay.
Eben, so. Und jetzt hast du aber natürlich, also das musst du dir so vorstellen, das ist jetzt kein Musical im Stil von La La Land. Und du hast zwischendurch schon auch immer wieder normale Dialoge und dann plötzlich fängt halt eben jemand an, jetzt seine Stimmung in Form eines Songs Ausdruck zu verleihen. Und dann wird schon auch ein bisschen getanzt. Es gibt jetzt hier keine epischen Choreografien oder so, weil es beschränkt sich auf die Leute, die ich aufgezählt habe. Ne? Das ist der gesamte Cast, da kommt auch niemand dazu oder so. Das ist es. Und deswegen, die Songs gehen dann eben eher inhaltlich, sind die wichtig. So, das ist jetzt, was Performance angeht oder auch Musik, hat mir das jetzt wenig gegeben, wo ich sage, boah, okay, krass, logisch muss das ein Musical sein. Deswegen war es nicht einfach und das eben über die Lauflänge, aber ich hatte auch nicht die besten Voraussetzungen, weil die haben das, wie gesagt, im Rahmen der Berlinale gemacht. Ich war am Abend davor noch auf einer Veranstaltung und dann war halt irgendwie schon um 11 oder so das Screening und ich war hammermüde und dann war halt leider auch in der Astor Lounge, die haben zu bequeme Sitze, Alter, das ist tricky.
Das
ist
wirklich ein sehr bequemes Kino.
Aber das Schöne ist, das meinte auch Tilda Swinton, dann ist ganz geil. Du hast ja in der Astor Lounge, die Decke ist ja so ein bisschen, hat ja wie so Muscheloberflächen, ne, mit so Streben drin. Und das ist schon ziemlich geil bei The End, diese Location, diese Salzmine, die halt, die es wirklich in Sizilien gibt und wo die auch gedreht haben. Die hat eben auch so eine Struktur an den Decken. Diese Oberfläche sieht halt genauso aus, ne, wie im Kino und deswegen meinte sie, okay, selten so ein passendes Kino für diesen Film gesehen wie hier. Und es ist ja auch ein geiles Kino, zweifelsohne, aber voll, eben ja. So meine Voraussetzungen waren halt nicht die besten. Vielleicht müsste ich den nochmal in einem sehr viel wacheren Zustand mir nochmal reinziehen, weil so ging, glaube ich, da jetzt inhaltlich von den Songs schon auch ein bisschen was an mir vorbei. Aber interessant war eben, dass sie hinterher noch ein Q&A gemacht haben, wo sie eben auch ein bisschen was drüber erzählt haben. Sowieso auch jetzt nach dem Q&A mit Coralie Farja möchte ich The Substance aufwerten. Zumal ich den jetzt auch nochmal, so anderthalb Mal nochmal gesehen habe. Aber
anderthalb.
Es hilft halt schon sehr, wenn dir der Filmemacher genau erzählen kann, was er damit wollte. Und natürlich müsste ein perfekter Film das auch komplett ohne diese Anleitung erfüllen. Aber es hilft halt. Und das gerade bei so einem Film, der schon ein bisschen eine Challenge ist in seiner ganzen Aufmachung, ja, fand ich das sehr hilfreich. Und fand das irgendwie interessant. Also das ganze Projekt ist eben irgendwie interessant. Ob das jetzt wirklich ein geiler Film ist, das, nee, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Okay.
Nee. Ja. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass die da nicht weiter drauf eingegangen sind. Zumindest wurden sie es nicht gefragt und von sich aus haben sie es auch nicht erzählt. Ich habe dann in der Recherche festgestellt, dass hier sehr viele Produzenten auf dem Projekt sitzen. Wir hatten ja immer wieder mal so Projekte, wo wir sagen, Alter, hier über 20 Produzenten und so, was geht ab? Wie viele Produzenten sitzen bitte auf dem Projekt? Wüsstest du da nochmal so für dich eine Rekordzahl? Hast du irgendwie mal so einen Wert, wo du sagst, das waren so die meisten, die wir mal hatten? Oder was glaubst du, was generell so das Projekt mit den meisten Produzenten ist? Ich habe versucht, das zu googeln und habe tatsächlich nicht viel gefunden.
Wir hatten schon Projekte, wo du so 20 Produzenten definitiv hattest. Ja, also.
Eben.
Aber die meisten, nee.
Keine Ahnung. Ich habe auch Projekte gefunden, wo über 40 Produzenten dabei waren, weil The Butler zum Beispiel war es wohl so ein Projekt, wo mörder viele Produzenten beteiligt waren. Aber dann bin ich hier auf IMDb Pro und dachte, was ist denn jetzt los, Alter? Weil darüber haben die null gesprochen, über wie der Film in der Finanzierung zustande kam. Digga, hier sind 62 Produzenten gelistet.
Alter.
Und dabei sind unter anderem Leute wie Werner Herzog und Sam Mendes.
Krass.
Und die haben nicht eine Silbe drüber verloren beim Q&A. Deswegen weiß ich leider nicht, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass der mit seinen Dokus im Nacken dann doch eben bei vielen Leuten gut ankam, weil Tilda Swinton hat halt auch gesagt, nachdem ich die Dokus von ihm gesehen habe, wusste ich, ich möchte zumindest mal mit dem sprechen. Und ja, Tilda, being Tilda, also dann klar wird ihr dann eine Rolle angeboten. Aber George McKay hat halt auch gesagt, ja, ganz klar, also dem Moment, wo ich gesehen habe, was der für Dokus gemacht hat, und dann hieß es, Tilda Swinton ist schon auf dem Projekt. Klar mache ich das. So, weil er halt auch gefragt wurde, was ihn gereizt hat an dem Projekt. Ne? Ich dachte so, Digga, so klar machst du das. Du hast eine Rolle, wo du singen kannst und bist mit Tilda Swinton und Michael Shannon im Hauptcast. Also, was für einen Grund gibt es denn, das nicht zu machen?
Eben, ja. Ist nachvollziehbar.
Naja. Aber eben, war eine Herausforderung. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und riesen Dank nochmal an Mubi an der Stelle, auch wenn die das wahrscheinlich nicht hören werden. Aber das fand ich sehr nett, dass die uns eingeladen haben. Du warst ja leider nicht da. Sonst hättest du dir das bestimmt auch angeguckt.
Ja, schön, dass
du. Und willst du ihn jetzt immer noch sehen?
Ich will den immer noch sehen, weil alles, was du jetzt gesagt hast, überrascht mich jetzt nicht, weil ich wusste tatsächlich, dass gesungen wird, dass ein Musical ist.
Aber auch, dass das in so einem Mikrokosmos spielt, also weil wir sind halt wirklich die ganze Zeit, und der ist zwar ziemlich luxuriös gebaut, aber wir sind halt die ganze Zeit in diesem Bunker und dieser Mine.
Ja, ich weiß, dass ich die Prämisse gelesen habe von wegen, dass wir die letzte, dass ein Musical ist über die letzte Familie auf der Welt, glaube ich, war die Kurzbeschreibung davon. Okay. Und das hat mich, und dann habe ich gesehen, wer da mitspielt und dachte so, ja, count me in. Ich gucke mir den an. Und irgendwo habe ich mal mitbekommen, dass der schon eine ordentliche Laufzeit hat. Also ich wäre jetzt immer noch
am genaue Laufzeit ist 2 Stunden 28. Ist auch Rated R und eben ab dem 27.03. in Deutschland in den Kinos zu sehen. Und also, wenn ihr Bock auf andere Filme habt, ne, weil es gibt ja wirklich immer wieder Leute, die sich drüber beschweren, dass im Kino nur noch Fortsetzungen und Remakes und sonst was laufen. Hier habt ihr mal definitiv einen Stoff, der so noch nicht gemacht wurde. Und allein dafür ist das eine Empfehlung.
Das stimmt, das muss man dem Film zugutehalten. So, hast du Punkte noch, die du dem geben würdest?
Ich lese erstmal noch die anderen fort. Das sind 5,5 nämlich auf IMDb. Also wie du siehst, na, der wird natürlich, naja, von den einen wird er geliebt und von den anderen wird er halt komplett nicht verstanden. Dazwischen gibt es nicht viel. Metascore ist bei 66 und Letterboxd 3,0. Also schon auch gerade für Tilda Swinton Verhältnisse eher dünn. Und ich habe mich jetzt mal auf 6 festgelegt. Aber wirklich mit viel Spielraum für Veränderung.
Okay.
Weil ich glaube, das ist halt wirklich so ein komplett tagesformabhängiges Ding, weil natürlich ist das Thema irgendwo wichtig und das ist auch irgendwo sehr cool, das so aufzuziehen. Aber ich glaube, da musst du halt wirklich in der entsprechenden Tagesform sein.
Und The Substance interessiert jetzt natürlich alle, ist wohin gesprungen?
Auf eine 7.
Auf eine 7. Was warst du vorher?
Ich glaube bei 5.
Von 5 und 7, okay, das ist ordentlich.
Ja. Ja, weil ich jetzt zumindest mal, was gerade was den letzten Akt angeht, so ein paar Sachen zumindest mal im Ansatz verstanden habe, was sie da machen, bin aber trotzdem immer noch der Meinung, dass der nicht wirklich hundertprozentig rund ist. Und vor allem bin ich halt auch mit der Bildsprache immer noch so, dass ich das zu anstrengend finde für die ganze Filmdauer. Habe aber auch in letzter Zeit ein paar Filme gesehen, die ich bildsprachlich wirklich herausfordernd fand.
Naja, das ist auch so ein subjektives Ding, so wenn man mit der Bildsprache halt, wenn die einem irgendwie zuwider ist, dann hat der Film es natürlich schwer.
Voll.
Dem folgt man ja über die komplette Laufzeit.
Ja. Ja, siehe Pale Flower, das ist genau andersrum, ne? Wenn ein Film dann halt eine wunderschöne Bildsprache hat. Da
muss die Story gar nicht so fett sein.
Verzeiht man da sehr viel mehr, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, aber also The End, guckt ihn euch an, geht mal wieder ins Kino, wenn ihr was Spezielles haben wollt.
Sehr gut. Dann haben wir noch eine bunte Episode hier hingelegt mit deinem Bonus-Track und den anderen Auftragsfilmen und meinem Film und was noch so drin war.
Ja.
Sehr schön, hat Spaß gemacht.
Finde ich auch.
Nächsten Dienstag dann mit Gästen. Wir dürfen die Filmfressen wieder mal bei uns begrüßen.
Ja. Yeah.
Und die haben sich Hercules New York ausgesucht als gemeinsamen Auftragsfilm.
Wie könnte es anders sein?
Darf sich Fabse freuen. Also das wird mit Peter und Manu besprochen.
Mhm.
Und danach den Dienstag gibt es wieder einen Gast, weil da war Mo am Start, der war auch eine Weile nicht da.
Stimmt. Richtig was los hier im März.
Bambule, die Türen sind offen hier. Tag der offenen Tür bei den Banausen.
Ja. Sehr schön, ja. Banausen und Bastarde gibt es ja dann auch.
Richtig, ja. Und wir hoffen, die Herr der Ringe-Episode hat euch unterhalten, die am Freitag rausgekommen ist.
Die war hoffentlich auch schön. Jetzt haben wir ja so einen Vorlauf, dass wir noch gar nicht da auf Feedback eingehen können. Weil die erscheint ja quasi gerade.
In 30 Minuten, genau. Ja. In 30 Minuten kommt die Folge raus.
Müssen wir noch ein bisschen warten mit dem Feedback. Aber
wir sind gespannt, wie ihr das fandet. Aber ihr wollt ja mehr Specials, also kriegt ihr jetzt noch eins.
Richtig, jetzt kriegt ihr, ob ihr sie wollt oder nicht. War auch bestimmt nicht das Letzte.
Mhm.
Aber Feedback sowieso immer gerne her damit.
Sehr gerne.
Und ansonsten freut euch auf die Dinge, die da kommen.
Einiges im Köcher. Aber ihr wisst ja Bescheid, wir haben ja angekündigt. Oscar-Special kommenden Freitag und dann gucken wir weiter.
Ja. That's the plan. Wunderbar.
Yes.
Dann sind wir raus, oder was?
Sind wir.
Na dann.
Sayonara.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.